Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und jetzt, heute, ich starte sie. Die Nerd Missile ist wieder angekommen. Und diesmal wieder mit Nico. Grüß dich.
Ich habe den Einschlag gemerkt, ja. War dich dran. Schön, dass ich wieder da sein kann.
Richtig geil. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Auch ein bisschen kurzfristig. Ja, und wie es immer ist, wenn Nico da ist, das wird Nerd-Talk vom Feinsten. Also wir machen ein bisschen Vortalk und dann gehen wir auch direkt ins Thema rein, weil haben wir beide richtig Bock drauf. Aber als erstes mal so die Frage an dich, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag, an diesem wunderschönen, ja, einige haben tatsächlich im letzten Video mein Intro erkannt, meine Hommage.
Ja, mir geht's super, es war ein super Intro, also ich habe mich so weggeschmissen, als ich das gehört habe, als die ersten Worte kamen, habe ich gedacht, das bringt der jetzt nicht, aber du hast es richtig geil runtergebetet, es war sehr gut, sehr gut.
Sehr schön. Also worauf wir anspielen, in dem letzten YouTube-Video vom Prepared Podcast YouTube-Kanal habe ich ja die Flop 8 vorgestellt und ich gucke ja immer mal den Held der Steine und der hat immer dieselbe Begrüßung, so Welt seid mir gegrüßt, hier in meinem wunderschönen Lädchen in Frankfurt, in der Mitte Europas, bla 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 und das habe ich versucht mal zu imitieren, ja. Hast du das Video gesehen? Das Flop 8.
Ja,
klar. Was sind denn so deine Top-Flops sozusagen, was die sich geliefert gibt?
Oh, Flop, weil muss ich sagen, war schon eher schwierig, weil wenn man immer mal ein bisschen drüber nachdenkt und das jetzt nicht sofort verteufelt und sagt, es ist einfach nur Kacke, dann ist das gar nicht so viel. Was mir so einfällt, wäre so die alte Kälteschutzbekleidung.
Ja, ja, die Wattesachen, ne?
Also, genau. Also das war schon nicht so doll. Also sobald das auf jeden Fall nass geworden ist und alles ging gar nicht mehr.
Ja. Oder du drin dich bewegt hast, weil es einfach, ne?
Dann wenn du irgendwo einfach nur da sein musstest und da drin stehst und vielleicht einen Nässeschutz drüber hast, dann ist das irgendwie alles noch okay. Aber sobald du auf einmal, weiß nicht, dynamisch nach vorne musst und irgendwie so begleiten noch, dann bist du tot. Das Ding ist vollgesogen mit Feuchtigkeit, deine Unterschicht ist komplett nass. Also das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall ein absoluter Flop gewesen.
Also heute zumindest. Ich erinnere mich, mein Bruder war bei der Bundeswehr 97, glaube ich, oder 97, 98 so. Und ich hatte damals tatsächlich schon Flecktarn von einem anderen Kumpel bekommen. Der hatte mir ich bin als Stift schon mit, also als Jugendlicher so mit Flecktarnklamotten rumgelaufen. Mein Bruder wurde noch in Oliv eingekleidet und hat dann aber später das Flecktarnzeug gekriegt. Und ich erinnere mich, dass damals, und das ja, die Zeit kennst du wohl auch noch so, dass im Kotte und Zeller oder in anderen Katalogen schon diese Flecktarn-Sachen waren. Und ich war so, und ich weiß auch noch, dass damals die Feldjacke, die ja heute, ich glaube, neu schon irgendwie bei 20 Euro liegt irgendwie, so um die 100 Mark gekostet hat, 120 Mark, also schon echt teuer. Und wir hatten so einen Winter, es war ziemlich kalt, so minus 18 Grad, und ich wollte zum Kumpel mit dem Fahrrad fahren. Und da hatte mein Bruder tatsächlich so, habe ich gesagt, komm, ich nehme mal das Zeug und fand das damals ultra Highspeed, ne? Aber es ist halt auch über 20 Jahre her, also für damals war das sicher okay und das ist ja das, ne, was ich dann auch gesagt habe, so, es ist halt einfach nur nicht modern. Ich wollte auch den Helm nehmen, ne? Der ist ja, er ist halt wirklich scheiße, also, egal ob mit Weste oder nicht, so, wenn du liegst und nach hinten ist es halt immer Müll, ne? Habe ich dann aber gelassen. Aber ich habe dich unterbrochen. So, hast du noch irgendwas, was dir direkt aufgefallen ist? So,
ja, du hattest ja die
Kleidung, ne? War ja damals eigentlich schon State of the Art, so, ne?
Ja, das kommt doch mal ganz auf den Hersteller drauf an, den man gerade hat. So, ne? Also ich habe auch den ersten, den ich glaube ich empfangen habe, der war wirklich Müll. Der war aber auch schon, als ich den das erste Mal in der Hand hatte, also der war definitiv schon mal ordentlich gebraucht. Ja. Und da hat sich dann schon so ein bisschen der Flecktarnstoff von der Grundmembrane gelöst.
Ja, dann
und
ist Müll, ja.
Der ist halt überall durchgelaufen, so, ne? Mhm. Aber ging noch später, habe ich dir bei meinen Top-Sachen, war ja der Nässeschutz wieder mit drin. Ganz zum Schluss haben wir das gleiche Modell von Carinthia bekommen. Also auch nicht dieses Special-Ding, sondern genau der gleiche Schnitt, einfach nur von Carinthia. Und der war nochmal 10.000 Mal besser verarbeitet. Der war richtig gut. Aber was bei mir so ein Flop wäre, war dieser Rollkragen oder diesen Rolli, dieses T-Shirt mit langen Ärmeln quasi. Ja. Das hast du aber das ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist ja das neue, ein neues Material. Ja. Genau, ich habe das Ding gekriegt in Oliv, im alten T-Shirt-Stoff.
Genau.
Baumwolle. Und genau das, ja. Also das Ding, da kann mir jemand erzählen, was er will. Klar, für den Peter, der damit bis zum Gezi läuft und nochmal zum Mittagessen, ist das vollkommen ausreichend. Für jemand, der aber den ganzen Tag oder dann auch vielleicht mal mehrere Tage im Wald verbringt und es ist kalt, ist das gar nichts. Das bringt dir überhaupt nichts. Das hat überhaupt keine wärmende Eigenschaft mehr, weil du auch da, sowieso unten drunter dem ganzen Kram mal schwitzt, wenn du gerade so agermäßig denn nach vorne gleiten in die Stellung. Mhm. Das bringt dir alles. Das ist einfach nur nass und das kriegst du auch nicht mehr trocken. Also sei denn, du legst so Licht ans Feuer, dass es dann wieder die Löcher reinbrennst, weil der Stoff zu trocken wird und irgendwas zu dicht dran ist. Ja.
Und dann halt auch dieser Stehkragen, dieser, der war ja immer zu lang, um ihn oben zu lassen, aber irgendwie zu kurz, um ihn vernünftig umzuklappen. Das sah immer aus wie reingeschissen. So.
Ja.
Oh Gott, und schon wieder bup, bup, explicit. ich hatte mir damals tatsächlich, das war eines der ersten Dinge, die ich mir gekauft habe, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die olivgrünen Löffler-Shirts, kennst du die noch?
Löffler sagt mir auf jeden Fall
was. Löffler, das waren so, also die waren auch, das war auch langärmlich, aber hatte innen, war so ein bisschen aufgeraut, aber eine Art Kunststoff, also kein Frottee, sondern, also Kunststoff meine ich jetzt nicht eine Plastik, aber irgendwas und außen auch diese Baumwolle, dass du da quasi durchgeschwitzt hast und hattest dann auf der Baumwolle sozusagen, da konnte das Wasser dann verdampfen, aber es war nicht direkt auf der Haut drauf. Das war so, Löffler ist glaube ich so eine Ski, also wir machen eigentlich so Skisachen, daher kam das. Hat das auch von der Gebirgsjägerei irgendwie übernommen. Und dann natürlich halt briniert, was ja auch ein uraltes System ist. Wenn du siehst, diese alten hier die Untertagearbeiter mit dem weißen Netzshirts, ne, die noch Bier trinken. Aber das war tatsächlich so vom Funktionsstoff zu der Zeit das Allergeilste. Weil es halt wirklich Kunststoff auf der Haut. Das heißt, du schwitzt da einfach durch, das Wasser kommt nicht mehr an der Schweiß ist nicht an der Haut, sondern wird dann von der oberen Schicht aufgenommen. Also richtig krass, ne?
Damals auch einfach jemand durch den Supermarkt gelaufen, wo so ein Chibo-Stand war und dann habe ich mir Chibo-Ski-Unterwäsche mitgenommen für 20 Euro oder also wenn es hochkommt wahrscheinlich, habe ich Ewigkeiten genutzt, war super, bis man mal irgendwie was Besseres hatte, so, ne, aber...
Klar, also es ist auch, als ich das erste Mal im Decathlon war, also das, die gibt es ja noch nicht so lange in Deutschland, also jetzt auch schon eine Weile, aber da bin ich da durch, dachte am Anfang so, und dann halt auch so, gerade bei so langer Unterwäsche und so, ich habe ja nie diese langen Unterhosen getragen, diese Baumwollteile, weil es halt einfach Müll war, ja. Und ich war hier irgendwie, Gebirgsausbildung in den französischen Alpen haben wir da irgendwas gemacht, so Winterkampf, ne. Ich bin da mit kurzen Klamotten draußen rumgestiefelt und das Geilste, was wir hatten von den Franzosen, diese Fleecejacken, ne, so die dicken, so, die konntest du dann einfach auch drüber ziehen, weil Snackpack war da auch noch nicht so Mode. Ja, also krass, das stimmt. Ja, und ey, aber letzten Endes, und das wusste ich, oder das war mir auch nicht so klar, von diesem Sportzeug, ne, dieses blaue T-Shirt, habe ich dann auch reingeguckt, das habe ich so in der Aufnahme mitgekriegt, dass das innen eben auch so eine Kunststoffbeschichtung hat, also dasselbe System wie letzten Endes diese Tropenshirts, dass du halt innen sowas hast, was, also wie ein Laminat, also es ist außen Baumwolle drauf laminiert auf den, das atmungsaktive Material, so, oder atmungsaktiv, auf dieses Kunststoffmaterial. Also,
Ja, interessant fand ich, dass es jetzt ja wieder so eine richtige Jacke gibt. Es gab ja früher schon mal eine mehr oder weniger Regenjacke für den Sportanzug.
Genau.
Habe ich gar nicht bekommen. Bei uns gab es dann nur dieses, so ein Sweatshirt, was auch diese genauso komische Stoff ist wie die alte Hose.
Als Sweatshirt? Als Jacke? Also wie? Als
es war auch so eine Jacke, also nicht mit Kapuze, aber so eine Zipperjacke, die...
Ja, eine Zipperjacke, also die blaue, vom blauen...
Ja, genau.
Dieses Frottee, genau, was auch so... Ey, und ich habe den auch getragen. Und das war, im Winter war das cool, du hast den nicht bis hoch zugekriegt, so beim Laufen kannst du dann aufmachen, wenn du geschwitzt hast. Das war an sich, Mann, wenn der nicht so scheiße aussehen würde. Ja,
also ich bin auch nicht so ein Fan davon, von diesem dicken Material. Mhm. Ich habe, sobald wir konnten, habe ich immer privates Sportzeug getragen, weil ich das irgendwie alles zu Hause hatte und dann immer ein bisschen natürlich schicker sowieso und vom Stoff her viel moderner. Aber wenn man das mal tragen musste, ist man jetzt ja auch nicht gestorben. Also,
ja, nee, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich hatte da noch was. Ist dir noch was aufgefallen, so wo du sagst, so Flop-mäßig?
Naja, das sind so ein bisschen individuelle Sachen, die man schlecht ankreiden kann. So, bei mir waren es wären es die Geländelaufschuhe gewesen, weil die einfach überhaupt nicht zu meinem Fuß gepasst haben und es damals zu meiner Zeit ein einziges Modell gab und du kannst
diese leider, blauen oder hattest du schon die schwarzen?
Nee, wir hatten schon die schwarzen, aber das ist das erste Modell und es ist kurz bevor ich raus bin, gab es immer noch mal ein zweites Modell.
Ja, ja.
Da konntest du dann wählen und das war, damals konnte ich damit gar nicht laufen, da habe ich sofort Wadenverhärtung bekommen und sobald ich dann irgendwie meine eigenen Essex mitgebracht hatte und gesagt hatte, hier kann ich mit denen laufen, bin ich dann auch wieder super Zeiten gerannt, ne? Aber mit diesen schwarzen Dingern hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ansonsten, also alles das, was ich auf meiner Grundstarnliste so gefunden habe, da wäre jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, das wäre kacke gewesen, weil vieles sich auch schon einfach verbessert hat. Also ich hätte jetzt noch gesagt, damals war der erste Flop diese schwarze Wollmütze mit dem Windstopper-Material drin, wo du nichts mehr drunter gehört hast, einfach nur geschwitzt hast.
Ja.
Und ansonsten, aber so viele Sachen haben sich ja schon wieder geändert. Also ich habe ja auch bei meinen Top die Olivenhandschuhe mit drin gehabt. Da haben ja auch viele geschrieben, dass es die Flecktarn auch schon nicht mehr so gibt, sondern die auch schon wieder ersetzt werden gegen so ein Olives, eine Olive-Version, die aber ein bisschen unterschiedlich ist zu der alten.
Ja,
also da hat sich auf jeden Fall bei den Punkten, wo ich jetzt sagen würde, die würden mich noch stören, da hat sich schon wieder was getan. Also.
Ja, ja, klar. Wie kamst denn du mit den grünen Socken klar? Weil da haben viele auch gesagt, ultra, also, und ich habe nie private Socken, also letzten ist auch doof, also ich habe mir ja bei jedem Marsch irgendwie, ich habe aber halt auch Füße, die zu Blasen neigen, so das ist, ich kann da machen, was ich will, also ich persönlich konnte die grünen Socken, fand die immer okay.
Ja, also hatte ich auch nie Probleme gehabt, also ich habe immer natürlich mal irgendwie privat beschiffte Socken ausprobiert, aber die habe ich bis zum Schluss genutzt. Irgendwann gab es dann ja nochmal die Tropensocken, die ich für den Einsatz bekommen habe, die habe ich dann auch eine ganze Zeit lang getragen, die fand ich aber vom Material noch schlechter.
Das war eine Katastrophe, das ist ja Baumwolle.
Und die sind aber nochmal ersetzt worden auf jeden Fall irgendwann.
Ja, ja, und ich hatte die ja auch zusammen mit den alten grünen Dschungelstiefeln. Ey, und das Ding ist halt, ich habe halt auch Waden, ne? Und das war das sofort ausgeleiert, die Scheiße. Das sah aus wie Rotze. Also das war wirklich, also Katastrophe, ne? Naja, gut. Ja, aber wie gesagt, das... es gibt halt jetzt aktuell, glaube ich, ach ja, und Socken werden ja auch komplett neu besorgt, ne? Also das ist tatsächlich auch jetzt, dass man da, jetzt habe ich aber langsam das Gefühl, wenn du neu drin bist, ich weiß nicht, hattest du den Tasmanian Tiger, den großen, hattest du schon mal in der Hand? Den neuen Rucksack?
Nee.
Okay.
Ich kenne nur den alten von Tasmanian Tiger fürs G82.
Ah, okay, ja, okay. Ja, ich habe auch den Rucksack vorgestellt, den Snegle Design.
Genau.
Und ich finde ihn ja gut. Aber du musst dich echt mit dem Teil beschäftigen, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, beim Bergkurs, was konntest du da falsch machen? So, die gab es nur in drei Größen, so. Also, die konntest du nichts verstellen, so. Fresse halten, nehmen. Und ich hatte nie einen, der mir gepasst hat, so. Ich selbst hätte ich gekauft, aber ich es gar nicht wusste, so. Ich hab halt genommen, so, oh, geil, der hat einen Hüftgurt, der funktioniert, das reichte ja schon. Ja, oder halbwegs funktionierte. So, dann, also habe selbst ich verstanden, okay, also die Seitentaschen, die haben Reißverschluss. Naja, da kannst du die abmachen, so zusammensippen, fertig war die ganze Laube. Und jetzt mit dem, das habe ich auch im Video gesagt, das ist halt schon, also muss ich schon beschäftigen, um das Ideal da rauszukriegen und auch zu sagen, alles klar, ich habe jetzt einen Biwak über 3 Tage, da muss ich auch, also ein Biwak über 3 Tage, wenn ich verpflegt werde, das klassische Agar-Biwak, da brauche ich doch die 100 Liter nicht. Da mache ich alles ab. So, also klar brauche ich die 100 Liter, weil ich muss ja noch meine Snickers mitnehmen und was weiß ich, aber so weit muss man dann auch kommen, dass man sagt, alles klar, und das ist dann eine Führerleistung, dann die Leute so auszubilden, dass sie das auch verstehen. So, in welcher Situation brauchst du 100 Liter? Wir wollten zwar immer den großen Rucksack haben, aber wofür? Ja. In welcher Situation brauchst du auch als Infanterist, wenn du in den Waldkampf gehst oder sonst irgendwas? Berichtige mich, aber außer im Jagdkampf, wo du wirklich lange Zeit autark unterwegs bist, wann brauchst du 100 Liter?
Ja, das Einzige ist natürlich gerade bei uns damals für Luftlandetruppen, da musst du halt mit dem ganzen Geraffel abspringen, was du irgendwie brauchst. Also da hast du natürlich immer mehr Material mit, aber weiß ich nicht, ich würde gar nicht auf die Idee, also keiner von uns wäre so dumm gewesen, das Ding so voll zu packen, weil man es sich in dem Moment brauchen würde oder dass die Kampfart nicht vorgeben würde, weil niemand hat Bock eigentlich mehr zu schleppen.
Klar, na, im Luftlandeeinsatz, ich meine, ihr müsst ja trotzdem Sprengmittel mitnehmen, ihr müsst Panzerfäuste mitnehmen, MGs, alles. Also klar, das muss ja irgendwo hin. Ne? Ich bin gespannt. Und noch, wie gesagt, jetzt kriegst du dünne Socken, dicke Socken, du kriegst 5 Paar Stiefel. Oder nee, nicht fünf Paar. Aber du kriegst halt zwei Paar Stiefel. Aber da kommt der erstmal klar, so, wann ziehe ich denn die braunen an, wann ziehe ich denn die schwarzen an? So, mhm. Und dann natürlich ist, weil beim Antreten zieht man immer die dicken an, also sind dann immer die schwarzen oder so. Ah, ist alles. Ja, also, es bleibt spannend, aber mit den 100 Milliarden werden wir ja sehen, was da auf uns zukommt.
Ja, ja, und ob das Geld die richtige Teilstreitkraft kriegt.
Ja, genau. Wir werden sehen, ja. Für 100 Milliarden, wie viel Eurofighter kriegt man denn da?
Ja, oder
dann nehmen wir drei.
Oder wie viele Segelschulschiffe können wir damit nochmal reparieren?
Genau, richtig. Ja. Oder können wir
kriegen wir noch ein paar 40 Fünder Eisenkanonen aufs Deck? So ja, Deko-mäßig.
Moment, ich kann für ein lächerliches Angebot das Original aus Fluch der Karibik bekommen. Ja. Gut, dann nehmen wir zwei. Sehr guter Einwand. Ja, finde ich gut. Ach ja, sehr gut. Ansonsten, was gibt's denn Neues an der Gearfront? Hast du in den letzten, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, ist irgendwas neu in deinen Haushalt eingeflogen, was wir hier sagen können? Gut, deine Frau und hört hoffentlich den Podcast nicht.
Nee, sie hat es immer mal vorgehabt, aber ich glaube, sie hat es noch nicht durchgezogen. So viel lange.
Meine Frau hat auch gesagt, ich nehme heute mit Nico auf.
Okay. Lohnt sich nicht reinzuhören, man versteht eh die Hälfte nicht.
Doch, ich habe es bis zur Hälfte durchgehalten. Das heißt durchgehalten, das war doch richtig Hochwert-Content. Ja, aber es ist schon schwer.
Alle Abkürzungen mitschreiben, alles, was man nicht versteht, das muss danach gegoogelt werden. Dann.
Genau.
Also auf jeden Fall ein bisschen Kleinkram habe ich gekriegt. Nochmal so ein AOR2 Boonie-Head und.
Oh, geil. Original, mal, ja?
Ja, klar. Mhm. Nochmal ein paar Kniepads für die Cry-Hose, so die ich mal den günstig irgendwo gefunden habe. Mhm. Also die Hose hatte ich schon immer, aber irgendwie die Kniepads waren mal langsam runter und wenn man damit die Möglichkeit hat, günstig an welche zu kommen, dann nimmt man die halt nochmal mit, so, ne?
Ja.
Ansonsten lass mich einmal kurz
nach
rechts gucken. Ich habe noch von Paraclet in UCP den Wasserblasenträger die Tasche bekommen. Ich habe ja die eine RAV oder RMV in dem Tarn, die ich dann immer so aufgebaut habe, hat ja die Asymmetric Warfare Group der Amerikaner genutzt und den Schrott will keiner haben, weil UCP und dann kann man sowas halt mal ganz günstig bekommen und das wird immer mitgenommen. Und ansonsten
also mit UCP meinst du das Universal Camo Pattern?
Genau.
Habe ich auch das Zelt jetzt vorgestellt, der größte Griff ins Klo der Tarngeschichte wirklich, ja. Ne? Also echt krass. Und selbst wenn ich heute so Videos sehe von Ranger-Ausbildung damals, Alter, die sehen so kacke aus, ne? Mit diesem Grau. Meine Fresse, ey. Ja. Also, ich habe tatsächlich auch so eine UCP-Jacke und die sollen aber, wenn du die jetzt in grün färbst zum Beispiel, sollen die richtig, das ist dann eine richtig gute Tarnung, ne?
Ja, könnte man da mal versuchen. Also, ansonsten, wir auch mit den Amerikanern ja viel auf Übung gewesen und so. Mhm. Und wenn die im Wald neben dir waren, hast du gesagt, ey, könnt ihr euch nicht verpissen, Mann. Ja. Feindkommando haben wir gegen Marines angetreten und gegen Portugiesen. Und die Marines natürlich mit ihrem Woodland Marpad und die Portugiesen, die haben eine DPM-Version. Und dann rennst du mit diesen Leuten da durch die Gegend, die da in hellgrau durch den Wald laufen und denkst, ey, Jungs, suhlt euch doch einfach mal im Dreck jetzt die ganze Zeit oder macht doch einfach mal was, aber naja.
Haben die aber auch stumpf durchgezogen, ne? Krass,
naja. Aber ansonsten noch die Personal Effects Kiste, wo ich dir Fotos von geschickt hatte. Major Devin, der Chef der 42. Vom 42. Field Hospital war. Geil. Vorher noch Platoon Leader und der hat eine Wehrmachts Gasschutzkiste, ich weiß es nicht genau, Bezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf, genommen und dann für seine Personal Effects, die noch so ein bisschen selber bemalt mit ein paar taktischen Zeichen seiner Einheit und an der Seite links halt die komplette Liste mit allen Orten, in denen er in Europa eingesetzt war.
Cool.
Ja, und ich konnte im Internet schön ein Bild von ihm finden und so. Und sowas ist natürlich einmalig, ne? Wenn du sowas kriegst aus dem Zweiten Weltkrieg mit so viel Geschichte drauf auf der Kiste.
Ja.
Das also war das ist, was ganz Besonderes, ja.
Richtig schön. Ich habe, weil ich das mal in einem Video gesehen habe, habe ich letztes Jahr, meine ich, meiner Frau eine Schweizer Sanitätstasche geschenkt. Die, ich würde sagen, ich glaube, die ist 60er Jahre. Und habe das eben, also das ist so eine Sandtasche aus Leder, aber ein sehr, sehr hochwertiges Leder, wenn man das anfasst, ist wirklich richtig toll. und habe da drin Zeichenutensilien reingemacht, also gute Stifte, gute Pinsel, Blöcke, so dass man das so als mobiles Künstleratelier mitführen kann. Und da stand auch ein Name drin und so. Und den konnte man auch googeln und der ist dann irgendwie noch Chef der Charité irgendwo geworden und so oder hat auch Bücher verfasst. Und, ja, und das ist echt, das ist so Living History, deswegen hat mich die, finde ich, die Kiste, sowas ist wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Ja, cool. Sehr, sehr gut. Hatte ich dich eigentlich schon mal gefragt, was so deine Lieblingstarnung ist? Ich glaube nicht, ne? Aber was wäre das, wenn ich dich jetzt so, wenn ich jetzt so drauf festnagel? Weil im Moment, also, ne, also für mich, um das mal, damit du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen hast, bin ich ja echt so ein Zacker für diese AOR 1 und 2 Geschichten. Das finde ich, ey, ich will ja um Verreckens keine Navy-Uniform tragen, aber die sehen so geil aus. Auch diese 8-Point-Caps, ne? Ja.
Ja.
Mega. Also das sieht so geil aus und ich könnt ihr ins Gesicht schlagen, dass du mir die Jacke weggekauft hast.
Ey, nicht weggekauft. Ich habe sie vorher schon gekauft, ja, und ich sie da erzählt.
Also. Aber ich schreibe noch so, ey, ich suche gerade so eine Jacke. Ja, gibt's dort und dort. Ja, die ist ja verkauft. Ja, die kommt zu mir.
Aber ich habe sie, schon 2 Tage vorher, ja, gekauft. Also nicht direkt in dem Moment.
Nee, alles gut, alles gut.
Nee, also ja. dann würde ich sagen, ist es das ERDL-Muster aus dem Vietnamkrieg, also der Urvorgänger vom Woodland, wobei Woodland direkt danach kommt. Also eigentlich sind die beide so an gleicher Stelle fast. Also ich M81 Woodland bin ich der übelste Fan und ERDL, weil das noch von den Farben her ein bisschen sanfter ist. Es hat schöne Übergänge und es ist eine super Tarneigenschaft. Deswegen ist es auf jeden Fall das. Ja.
Und was hat das mit dir gemacht, als es dann diese Cry-Sachen in Woodland gab?
Also ich habe das ja das erste Mal, also dadurch, wenn ich halt immer an irgendwas rangehe und ich suche ein Ausrüstungsstücke und dann klicke ich mich durchs Internet und irgendwann sehe ich dann Marsoc Marines, also vom die Spezialeinheit der Marines. Genau. Und ich denke mir, alter Scheiße, die tragen Woodland und das sieht nach Cry aus. Ist das vielleicht, hat man bestimmt kastenmäßig gemacht und dann irgendein Bild und du siehst auf der Tasche, dass der Cry auf näher drauf ist. Oh, fuck. Sowas hättest du ja mal gerne, ne? Im nächsten Moment habe ich gesehen, dass es noch ein anderer da rumlief, der hatte dann die Bekleidungsreihe von Dryfire an. Auch sehr schön, gerade auch die Hose. Alter. Und damals war das dann aber auch wieder so ein übelstes Sammlerding, so, ne? Also hätte ich nicht gekauft, weil da waren die Hosen dann auch bei 800 Euro oder so.
Ja.
Und,
hast du dann später mal welche bekommen oder würdest du bei sowas, also würdest du bei sowas auch sagen, es gibt ja so Airsoft-Bauten, aber sowas würdest du gar nicht erst ins Haus holen oder wie ist es da für dich?
Nee, also denn.
Also das sind dann so China, glaube
ich,
oder
Vietnam. Ja, genau, also sowas würde ich jetzt nicht setzen, dann würde ich schon, ich kenne jemanden, der im Cry-Schnitt genäht hat, die Shirts und die Hosen.
Okay. Ja.
In super Qualität, genau den richtigen Größen, genau 1:1 quasi nachgebaut. Die machen nur gerade nichts mehr, weil die in der Ukraine sitzen.
Ah, okay, ja. Mhm.
Aber dann hätte ich eher gesagt, okay, dann gehe ich dahin, die nehmen Originalstoff oder den Stoff, den du willst. Der näht dir auch eine im Einstrich, Keinstrich. Mhm. Ja. Und dann könnte man halt sowas nehmen, ne? Aber sonst die Cry-Preise sind halt extrem utopisch. Mhm. So, auch gerade wenn so eine Woodland-Geschichte rauskommt, die sind die liefern ja erstmal von Cry gar nicht nach Deutschland. Also du musst dir ja schon mal überlegen, wie du es erstmal bestellst.
Ja.
Dann, sobald die Dinger online gehen, das ist ja mit Zeit alles vorgetimt, dann sind die Dinger ausverkauft nach einer Stunde und du siehst aber schon die ersten Angebote auf eBay 2 Stunden später für den doppelten Preis.
Ja, das ist arschlich. Also das sind so richtig so dropmäßig, also die droppen dann ihre neue Line und du musst dann aufpassen. Also es ist halt, aber ganz ehrlich, aber das hat halt, also dieses Woodland in diesem Schnitt, das hat halt total meinen Kopf zerfickt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte so, dieses Oldschool, und da waren ja schon letzten Endes die Raid-Blusen, so, mir ist das ja das erste Mal aufgefallen bei Tränen der Sonne, so, hä, warum hatten der da oben Taschen dran, ne? Das, und gegoogelt so, wo gibt's denn das? Ein Kumpel angeschrieben, ja, das gibt's nicht, das waren halt Mods, also damals, als der Film rauskam, ist ja auch schon ewig her.
Ja.
So, und dann auf einmal gibt's Woodland-Sachen in sowas. Und ich habe letztens auch gesehen, eben so Cry-Schnitt, Einstrich, Keinstrich und so ein Shit, ne? Also, ey, das flext mir halt unfassbar die Rübe weg, weil ich das so, das macht das mit meinem Kopf, wo ich denke so, finde ich schon, das finde ich halt krass, ne? Aber dann die Preise, die dazu aufgerufen werden, ich weiß ja noch nicht mal, ich hatte noch nie, aber das kannst du jetzt mal erzählen, ich hatte noch nie eine Cry-Hose in der Hand. Du hast Cry-Produkte?
Ja, also ich habe auch damals Cry Bekleidung in Flecktarn gehabt. Mhm. Die habe ich auch genutzt eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ich muss sagen, also die sind vom Sitz her und so und vom Komfort sind die halt echt super, ne? Also okay, da kannst du ja nichts sagen.
Aber trägst du die, wenn du dich dreimal auf der Straße verletzt und transportierst, hinterher dir hergezogen wirst? Oder einmal?
Ja, ja.
So, ja, warte mal, ich habe die neuen Kniepads drin. Ach komm, die nehme ich jetzt raus. Ich knie mich lieber auf die Steine so drauf. Komm.
Nee, ja, also damals war mir das wirklich noch scheißegal, weil ich, ich habe die über eine gute Quelle bekommen so und ich musste jetzt niemals das bezahlen, was zum Beispiel Techwork dafür aufruft. Mhm. Die wollen nämlich 680 Euro für eine Hose haben.
Ja, ja. Also, und, also willst du drüber reden? Waren das so dann so eher, sprechen wir von 150 bis 200 oder eher 200 bis 300?
Nee, also ich habe damals das Shirt plus Hose für 100 Euro gekauft. Da war das aber noch keine fette Sache. Da ist das... Ein Kumpel aus von einer Ausrüstungsfirma, der hat irgendwie ein so ein Ding bekommen und sagte, hier, haben für Fotoshooting genutzt, brauchen sie nicht mehr, kannst du haben. So, habe ich gekauft. Habe ich wirklich gut genutzt.
Ja.
Und irgendwann bin ich dann, als ich selber mehr angefangen habe, mich für Sammlerausrüstung und so weiter zu interessieren, bin ich dann so ein bisschen durch die Foren und habe gesehen, es gibt Leute, die einfach Flecktarnzeug sammeln. Mhm. Und dann war mal eine bei eBay drin, die verkauft wurde, eine Hose, und die ist dann für 450 Euro weggegangen. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, du kannst dir jetzt doch nicht jeden Tag im Dienst eine Hose tragen, für die dir jemand 450 Euro geben würde. Und dann habe ich gesagt, okay, für das Geld könnte ich mir schönere andere Ausrüstung kaufen,
weil ich kann
in der normalen Einsatzkampfhose genauso geil kämpfen wie in der Cry-Hose, das macht mich jetzt nicht schlechter.
Und das war meine Frage, um wie viel mehr Komfort ist das zu, also wir reden mal nicht von der dietzischen Feldhose, machen wir uns jetzt vor, die ist Taschen zu klein, das hat auch Vorteile, irgendwie, du packst das natürlich nicht bis zum Getno, ne, aber bla. Aber du hast eine vernünftige Einsatzkampfhose, die ja schon auch nicht günstig sind. So. Also für eine Hose, die kosten ja auch 120 Euro oder so, je nachdem, wie du sie kriegst. Aber machten dich diese Hosen, fühlst du dich so viel besser, dass du sagst, ich kann meinen Auftrag deutlich besser erfüllen?
Nee, im Leben nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der überall, also die haben ja, die Taschenaufteilung ist ja so, dass du für verschiedene Jobs, die du vielleicht beim Militär machst, da irgendwie eine Tasche gut nutzen kannst. Ja. War zwar schon ganz nett, aber ich habe nie die Taschen so voll geballert, weil ich nicht der Typ bin, der gerne viel in diesen Seitentaschen trägt. Ja. Ich brauche einfach nur eine Hose, die mich so ein bisschen schützt, wo zumindest irgendwie ein Knieprotektor oder sowas mit drin ist.
Ja.
Erfüllt die normale Einsatzkampfhose für mich auch.
Ja.
Und wo ich halt immer noch mal schnell meine Handschuhe oder sowas mit reinpacken kann oder je nachdem, was festgelegt ist. Und mehr brauche ich nicht. Also es ist wirklich vollkommen Wurst.
Ja. Also ich finde ja auch, bei der Einsatzkampfhose ist halt auch der Schnitt so. Und das ist, glaube ich, nochmal auch der Unterschied zu Cry. Die sind ja dann eher wie moderne Wanderhosen, dass du wirklich letzten Endes in Squat machen kannst. Der Stoff dehnt sich mit, so hinten überm Hintern ist so eine Dehnfalte sozusagen, sodass du da wirklich eben nicht wie in der Jeans das Gefühl hast, dass du jetzt, ihr könnt was reißen oder so, sondern dass du wirklich so ein smoothes, so ein Jogginghosengefühl hast letzten Endes. Und das soll ja eigentlich so der Weg sein. Aber das hat mich tatsächlich mal interessiert, weil, also, wie gesagt, es ist halt eine Hose und die wird halt auch beim Militär gebraucht. Und das Gute an der dienstlichen Hose ist, die tauscht du halt, wenn sie kaputt ist.
Richtig. Und das war dann auch immer der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, für etwas, wo so viel Geld quasi gezahlt wird, verkaufe ich das Ding halt und dann die andere Hose kriege ich dienstlich geliefert. Wenn die kaputt geht, ist eh nicht so schlimm, weil vorher war mir das egal, wenn die kaputt gegangen wäre. Aber als ich gesehen habe, was Leute dafür zahlen, war es mir nicht mehr so geil. Das ist ja genauso wie für jetzt, für mich als Sammler, wenn du so ein 80 Jahre alte Jacke hier hast und irgendjemand wird damit draußen durch den Dreck geraubt, würde ich halt auch sagen, würde ich jetzt aus Sammlersicht nicht machen, wenn es davon nicht mehr viele gibt. Wenn das jetzt die Ein-Strich-Kein-Strich-Jacke ist, dann ist das mehr oder weniger egal. Aber es sind halt Sachen, die sind unwiederbringlich.
Ja, stimmt.
Die ist dann schöner, wenn das in guten Händen bleibt und erhalten.
Wobei jetzt auch selbst Ein-Strich-Kein-Strich-Jacken im Verhältnis echt teuer werden. Oder du kriegst die Größen halt nicht mehr. Ne? Also weiß auch noch, dass die bei Rea einem für 10 Euro hinterhergeworfen wurden. Ne? Und heute musst du aufpassen, dass du für so um die 30, 40 Euro eine Jacke bekommst und in einer größeren Größe, in so einer L, XL, kriegst du so gut wie gar keine mehr. Ne?
Ich habe mal irgendwann, also schon Ewigkeiten her, bei irgendeinem Surplus-Shop bestellt, relativ viel Kleinscheiß. Da waren Ein-Strich-Kein-Strich-Bekleidung drin als Füllmaterial. Da waren irgendwie drei Jacken, davon waren zwei natürlich super klein, aber eine hat mir gepasst. So, das lag da einfach mit drin. So.
Ja, krass, ne?
Ja.
Also so war das damals. Gut, okay. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Vorgespräch gemacht. So soll es sein. So soll es sein. Bis hier hört nämlich meine Frau mit und das ist gut so. Dann hat die wenigstens auch was zu hören.
Für alle, die nur was brauchen, um einzuschlafen, die haben jetzt die 30 Minuten Chance, gut einzupennen und danach.
Genau. Dann schlaft mal ein. Pam!
Und wieder wach. Zack, jetzt ist es langweilig.
So, jetzt ist doch so. Unser Thema heute. Und die Nerd-Rakete, die Nerd-Missile ist auf dem Weg. Wir wollen uns heute mal mit Chess-Trix beschäftigen. Und ich habe mich ja heute, also natürlich schon lange, lange vorbereitet und gebe heute also bei Wikipedia Chess-Trix ein. Da gibt es keinen Eintrag.
Ich nicht?
Deutschen Wikipedia kein Eintrag. Also man kam dann, so Chess-Trix, und dann kam so Ausrüstungsschichten, so, also hier so Three Lines. So, hä? Englisches Wikipedia, Chess-Trix, kein Eintrag. Und da dachte ich so, hä? Also entweder habe ich mich vergoogelt oder wie auch immer. Wir hatten ja jetzt sozusagen in unserer Reihe der Tragesysteme ist Chess-Trix auf der nächsten Reihe. Wir hatten uns jetzt schon mit Beltkits beschäftigt. Und deswegen freue ich mich drauf, weil ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so tief in die Geschichte bin. Also so das Einzige, was ich von Chess-Trix vermute zu wissen, ist das so das erste, so dieses, wie wird es genannt, ist es Chess-Trix, das Kommunisten Chess-Trix,
so, also aus Vietnam genannt. Umgangssprachlich wäre denn das genannt Chi-Com von das Chinese Chi-Com. Communist Chess-Trix.
Genau.
Eigentlich ist es aber das Typ 56 Chess-Trix, passend so, zum.
Und warte mal ganz kurz und dann starten wir jetzt. Bitte. Das Typ 56 Chess-Trix.
Ja, weil auch die chinesische AK-Version auch die Typ 56 ist.
Okay, also, aber es ist immer noch das chinesische Modell. Und kam das raus, also zu welcher Zeit von, also ne, offensichtlich 56?
Genau.
So, um die Dreh?
Ja. Also um den Dreh, also 56 war auch die Entwicklung abgeschlossen. Wie schnell die jetzt mit dem Tragesystem war, kann ich jetzt nicht sagen, ob es ein Jahr später eingeführt wurde, aber wir gehen mal von 56 aus. Aber, jetzt ganz schnell dahinter, ist es nicht das erste.
Okay, und jetzt, das ist nämlich das, worauf ich drauf hinaus will, so, wir fassen es nochmal zusammen, ne? Wir hatten Beltkit, wir haben im Schwerpunkt um die Hüfte unser Material, jetzt haben wir ein Chess-Trix, Umgang, also, ne, und wir tragen das Material vor der Brust, deswegen Chess-Trix, so, das ist so der Gedanke dahinter, und jetzt bin ich gespannt, was du rausgefunden hast, was so das erste war, weil ich habe jetzt so mal überlegt in der Geschichte und wir waren ja schon beim Bandolier, so wenn man im 30-jährigen Krieg so die einzelnen Patronen sozusagen am Bandolier hatte, das war also eher so umgehängt und mir ist jetzt so akut nichts eingefallen. Also was mir jetzt noch so, wenn man es weit spinnt, dass so, also vor im Koppel so zum Beispiel der Spaten im Ersten Weltkrieg nochmal zum reingepackt, wo der dann auch so vor der Brust mit war, aber ansonsten würde mir jetzt so ad hoc nichts einfallen. Deswegen bin ich gespannt, was du rausgefunden hast.
Also für mich das Erste, wo ich sagen würde, das würde ich als Chess-Trix durchgehen lassen. Da sind wir gleich richtig im Ersten Weltkrieg.
Okay.
Und zwar hatten die Briten und die später die Amerikaner, also ich gehe jetzt davon aus, ich habe nichts anderes dazu gefunden, dass die Amerikaner das kopiert haben.
Das Battle Jerkin? Nee.
Nee. Und gibt es ein Grenade Carrier für 10 Granaten.
Ah, okay, ja.
Der ist vom Aufbau recht simpel. Du hast halt 5 Taschen oben, 5 Taschen darunter.
Ja.
Alles natürlich rechteckig. Dann hast du an den Seiten 2 Bänder unten, 2 Bänder oben, die du auf dem Rücken miteinander verknoten kannst. Also das untere mit dem unteren, das obere mit dem oberen. Jetzt hast du schon mal den Bauch geschlossen.
So einen breiten Gürtel hast sozusagen.
Genau.
Ja?
Und dann hast du noch eine Schlaufe, die mehr so ist wie von einer Tragetasche. Also den legst du nur um den Hals.
Wie so eine Schürze.
Genau, wie eine Schürze.
Also wie eine Schürze, okay.
Genau, und so kannst du denn die Granaten direkt von deinem Bauch tragen und wurde halt genutzt für Handgranaten oder für Gewehrgranaten. Damals waren ja auch noch richtige Trupps unterwegs quasi, die dann daraus ihre Waffen geladen haben oder auch halt einfach Leute, die einen Haufen Handgranaten hatten, wenn es darum ging, den nächsten Graben zu stürmen, die damit nach vorne gegangen sind.
Ja, ganz spannendes Konzept, ne? Also wenn wir jetzt dieses Schürzending so, das ist mir so als erstes so eingefallen. Ich glaube, das Bild beschreibt es am ehesten und dann haben wir eben diese Variante eher so Bauch und wahrscheinlich aus demselben Grund, das kommt ja auch so ein bisschen, man spricht ja von diesem Taucherdreieck, hast du das schon mal gehört?
Ja.
So, ne? Also, dass man dass man Dinge, die man wirklich braucht, das eben als Taucher ist es halt überlebenswichtig, weil du eben alles um dich rum will dich halt umbringen. Ne? Ja, ja, ist eigentlich so, ja. Eine der dümmsten Sportarten, die man machen kann, weil alles will dich umbringen, weil das Element, in dem du bist, das will dich halt umbringen. So ja. Ist halt so. Ja. Und die Viecher, die darin sind, vielleicht nochmal, sodass du aber das Taucherdreieck, wo komme ich mit beiden Händen überall ran? Und da haben wir natürlich die Hüfte, wir haben den Bauchbereich und wir haben den Brustbereich so letzten Endes. Ne? Und alles, was Schultern ist, da hört es ja schon fast auf, weil ich da vielleicht mit beiden Händen gar nicht mehr so gut rankomme, aufgrund der Anatomie. Und jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel, um zu sagen, okay, warum wird denn das so gewesen sein? Erstens, Granaten, ganz, ganz doof, wenn ich da keine Kontrolle drüber habe, so, weil das macht nämlich laut Peng und dann für die Einschlafen laut Peng! Und ist halt doof. Und wenn ich es aber vom Bauch habe, habe ich vielleicht eine gute Kontrolle darüber und kann halt schnell darauf zugreifen. Ja, vielleicht, ja.
Und wir haben jetzt schon den Gedanken, den man auch vom Chestrick später dann wiederfinden wird, dass ich etwas als Zusatz trage. Ich habe mein normales Beltkit, da ist die normale Munition drin.
Ja.
Und dann habe ich aber als Zusatz die Handgranaten vorne. Ja, wo soll ich die noch mit hinmachen? Dann müsste ich die ja wieder links und rechts irgendwie an der Koppel verteilen oder so. Ne? Gibt natürlich auch Systeme, die das übernommen haben. Aber so habe ich wichtiges Kampfmaterial, was der Gewehrgranatschütze in dem Moment braucht. Der braucht seine Patrone, die er laden muss ins Gewehr, und die Gewehrgranate, die er vorne einführen muss. Also braucht er beides vorne irgendwie halbwegs. Und so hat man schon wieder das System so genutzt, dass du an beides relativ zügig rankommst.
Ja, ganz spannender Aspekt. Und hat natürlich auch den Vorteil, gerade zur damaligen Zeit ist ja auch so, klar, der Gewehrgranatenschütze ist speziell ausgebildet, aber trotzdem fällt der jetzt, muss ich halt einfach nur das Teil abnehmen und muss nicht sein Gerödel abfummeln sozusagen. Ne? Vielleicht kannst abnehmen oder kannst jemanden übergeben. So, du bist jetzt der im Sprengtrupp oder im Deckungstrupp oder wie auch immer. Okay. Ja, ganz spannend. Okay, also da sprechen wir Erster Weltkrieg. Gab es zwischen den Kriegen beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg noch was du gefunden hast? Wobei das ja dann eher so Dinge sind, die auch wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg zu Beginn noch aufgetaucht sind wieder, ne? Würde ich mal behaupten.
Ob die Granatenweste noch zu sehen war, schwierig zu sagen. Hätte ich nie gesehen, auf jeden Fall, bei den ganzen Bildern, die ich mir angeguckt habe.
Ja.
Und allgemein ist das Teil auch relativ selten. Auch ich habe mich durch einige Sammlerforen heute nochmal geklickt, weil ich mal gucken wollte, ob jemand irgendwie da noch ein paar mehr Informationen zu hat.
Ja.
Und gab es wohl nicht so häufig. Also das ist so ein bisschen Special Equipment für die Specialist-Person, die eben genau dieses Ding benötigt. Aber im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise Ende der 30er Jahre, als China viel mit Deutschland gemacht hat, sind die auch beliefert worden mit Waffen zum Teil. Und die haben quasi für die C-96 Mauser, also für die Pistole, die auch im Ersten Weltkrieg genutzt wurde, gab es einen Ledergürtel, der auch vorne geschlossen war und hinten auf dem Rücken geschlossen wurde und über Kreuz dann ganz normal zwei Ledergurte hatte, die in der Höhe verstellt werden konnten. Die wurden jetzt meistens eher so ein bisschen auf Bauchnabelhöhe getragen.
Ja.
Ist aber quasi schon der richtige Schnitt für das Chestrick. Wir haben die klassische Form geschlossen, wird hinten verschlossen und wir haben schon Schultergurte.
Okay, spannend, ja.
Und
aber aus Leder, ne?
Genau, aus Vollleder. Ich habe auch schon Bilder dafür rausgesucht, die wir dann bereitstellen können.
Oh, super, klasse.
Gab es zusätzlich noch für die MP18, also auch aus dem Ersten Weltkrieg eine Maschinenpistole, das wurde noch von der Seite eingeführt, das Magazin, oder MP28, diese Modelle, gab es auch, also da hast du dann ziemlich lange Taschen vorne vor dir, vor der Front.
Für die Stangenmagazine halt, ne?
Genau, und für das ZB, schieß mich tot, 26, dieses tschechische Maschinengewehr, was auch von oben die Magazinzuführung hat, das auch exportiert wurde. Dafür gab es auch genau dieses System. Vorne geschlossen, wurde hinten zugemacht und du hast die ganzen Magazine halt vorne an einem Stück dran.
Okay, ja. Diese Pistole, von der du gesprochen hast, ist das die vor dem Abzugbügel das Magazin hatte?
Ja, genau.
Ja, ne?
Wo du noch optional auch so ein Schulterstück mit dran machen konntest.
Gab es ja für die Luger auch, also für diese die klassische Luger. Ja, okay. Die Frage, die sich mir stellt, jetzt sind wir ja schon im asiatischen Raum.
Und wir sind schon bei den Leuten, die später das Typ 56
Chestrick
haben.
Jetzt würde mich interessieren, warum das sich genau dort entwickelt hat. Hat das was mit dem Klima zu tun? Na, China ist groß, da gibt es alles.
Ja. So.
Oder hat es was, also das ist, hast du da was gefunden? Also das sind ja so die Fragen, so warum da? Weil es ergibt ja dann schon Sinn, gerade später dieses, aber die Rucksäcke kamen ja auch deutlich später erst auf, also jetzt im europäischen Raum, so, dass man sagt, alles klar, weil natürlich die perfekte Kombo für den Rucksack ist das Chestpack, so, weil da kannst du den Hüftgurt gut nutzen, ne? Ja, erzähl.
Also ich glaube schon, dass es viel mit dem Klima zu tun haben wird, weil das auch wieder ähnliches im Vietnamkrieg.
Ja.
Also die haben dann halt dazu noch eine umhängbare Wasserflaschentasche und ansonsten, was ich so auf Bildern gesehen habe, haben die einfach nichts dabei, weil die im eigenen Land gekämpft haben.
Ja.
Und da ist, ja, mal siehst du welche, die irgendwie so ein Gepäck auf dem Rücken haben oder so.
Ja.
Aber ansonsten, also es gibt auch noch Tragesysteme für die Leute, die normale Karabiner nutzen. Das ist dann immer noch viel Koppel und so, weil das ist ja auch aus Deutschland geliefert worden. Da sieht man das wieder. Aber die nutzen jetzt auch nicht die Gasmaskendose hinten drauf, noch den Spaten mit dran und noch einen Brotbeutel irgendwie um. Das siehst du halt eher weniger. Da hat mal einer wieder so ein, ja, diese Reis...
diese Reisbeutel.
Beutelsysteme quasi drum, wo dann noch eine Jacke drum gewickelt ist.
Genau.
Also, warum die sich genau dafür entschieden haben, kann man wahrscheinlich nur Vermutung anstellen. Also ich habe leider nicht so viel dazu gefunden, vor allem nicht, was für mich lesbar ist, weil dann hast du halt ziemlich schnell wieder so einen Haufen chinesische Hieroglyphen da.
Ja,
Und da ist im Internet leider nicht viel drüber zu finden, allgemein aber auch einfach nicht, weil sich, glaube ich, für das Thema nicht wirklich viele Leute interessieren.
Was ich jetzt noch mal gerne prüfen würde, weil ich habe nämlich letztens für unseren gemeinsamen Freund Lorenz, musstest du nämlich auch in die Bresche springen und hab deswegen mir jetzt auch direkt, und das geht ja heute alles so, von Osprey direkt was runtergeladen, wie es denn mit den Schutztruppen war, weil, also um euch meinen Gedankengang zu erklären, also, wir sind jetzt beim warmen Klima und mir geht jetzt durch den Kopf so, gab es vielleicht schon bei den Kolonialtruppen im Deutschen Reich so, ne, wenn wir, um bei europäischen Truppen zu sein, oder bei den Kolonialtruppen der Briten oder der Franzosen, gab es da schon ähnliche Entwicklungen, weil da ja ganz oft so alles, was Leder war, ist dann plötzlich Leinen geworden, weil Leder einfach im heißen Klima entweder zu trocken geworden ist oder in feuchtem Klima vergammelt ist. Du hast andere Uniformen bekommen, die eben von Wolle weg hin zu Leinen gegangen ist. Also schon fortschrittliche Entwicklung sozusagen und komme auch deswegen drauf, weil ich eben für Lorenz, Grüße gehen raus, letztes Mal recherchieren musste, warum denn der aktuelle Feldhut und Nico hat er auch gleich in die Spur geschickt, nur auf der rechten Seite einen Druckknopf hat, ne? Ich habe natürlich direkt so getan, als wüsste ich, was ich sage, habe erstmal eine Vermutung rausgepfeffert, die sich dann als halbwegs wahr ausgestellt hat und du hast sie dann sozusagen bestätigt. Aber hast du da irgendwas gefunden von den Schutztruppen oder auch von den Briten? Gab es da irgendwas?
Nee, also da, die haben alle die ganz normalen Koppelsysteme genutzt, ja, auch früher schon.
Ja, weil die auch die Karabiner hatten, ne?
Genau, und die nehmen dann meistens halt deutlich weniger mit als sonst.
Ja.
Aber da konnte ich jetzt auch nicht direkt was erkennen, dass die gesagt hätten, okay, wir brauchen jetzt auch mehr Munition vorne, auf das wir schneller zugreifen müssten oder sowas. Mhm. Beim C-96, beim ZB-Maschinengewehr und sowas, da macht es natürlich Sinn, dass du das relativ vorne dicht am Körper hast, weil du hast Magazine mit keiner hohen Kapazität, dafür aber relativ viele und musst wahrscheinlich sehr schnell nachladen können.
Ja.
Dass das vielleicht wieder so ein Gedanke war, das Ganze wieder zentraler nach vorne zu bringen.
Ich habe ja auch überlegt, ob das mit der Waffentechnik zu tun hat, weil das GCOM ist ja Kalaschnikow-basiert, oder?
Genau. Genau. Und dann ja vor allen Dingen ja auch noch mit dem alten AK-47-Kaliber der deutlich höheren Krümmung. Und daher kommt ja auch eigentlich eher so dieser Aufbau, warum man das genutzt hat, weil du die Magazine da besser hinbekommen hast.
Weil ich hatte jetzt auch überlegt so, okay, vielleicht hat es was mit der Waffentechnik zu tun, aber der Russe nutzt ja auch keinen Chestrick. Also zu der Zeit zumindest nicht. So.
Nee.
Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch die, ich habe jetzt auch überlegt, was gab es noch für die MP38, so, die Stangenmagazine hat man auch an der Seite getragen, am Koppel sozusagen. Die sind gerade, die kriegst du auch gut raus. Aber wenn ich jetzt so ein AK-47-Magazin so halb schräg vor der Brust rausziehen kann, hat das natürlich Vorteile. Ne? Mhm. Okay, also das Warum werden wir wahrscheinlich nicht lösen können, aber es ist halt einfach eine Design-Idee.
Also
ich komme schnell ran, ja.
Erzähl. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, die Design-Idee, deswegen werden sie es auch da benommen haben, dass sie gesagt haben, wir haben vorher alles auf der Höhe getragen, in dieser Form. Wir machen es jetzt wieder so, weil wir bekommen die Standardgeschichte auf 3 Magazine verteilt vorne hin. Und wir haben eine weitere Kampfbeladung, weil du ja noch deine Handgranatentaschen mit dran hast. Mhm. Du kommst halt überall super ran, bist super leicht beweglich, hast die Arme frei, du kannst rennen, du kriegst diesen Reißschlauchsystem quasi noch mit drüber und du hängst dir auch wieder nur eine Feldflasche um. Ja, und im Notfall hast du vielleicht noch mal deinen kleinen Rucksack, aber die waren damals ja viel, viel kleiner als das, was wir heute sagen, warum es heute öfter mal Sinn macht, einen Chest-Trick zu nutzen.
Ja, mit klar.
Beckengurt und so weiter, etc., etc.
Aber das ist tatsächlich so die Frage, was waren die ersten Chest-Tricks? Das waren tatsächlich Magazinträger sozusagen. Ne? Also
genau.
Da gab es noch nichts. Mhm. Ja. Also es waren 3 Magazintaschen normalerweise oder 4?
Also beim Typ 56 waren es 3 und es gibt auch noch die Typ 61 müsste das sein, die hat dann 4.
Okay. Und Material, war das dann schon eine Art Canvas?
So
eine Art?
Ja, genau, so ein Canvas-Material.
Ja, okay. Ja. Wie ging es dann weiter in der Entwicklung? Was hast du rausgefunden? Also China, halten wir mal fest, also ne, wir sagen, okay, Erster Weltkrieg, die Granaten, der Granatenlatz.
Genau, der Briten,
der Granatenlatz. Und dann eben das Modell 56, so das erste Mal.
Ja, also man kann schon sagen, dass das, worauf das klassische Chest-Trick heute aufbaut, kann man definitiv zum Typ 56 zurückgehen, weil die weitere Entwicklung dann auf jeden Fall aus diesem hervorgeht. Das ist denn ja, die Chinesen liefern Waffen an Vietnam samt Chest-Tricks.
Ja.
Die Vietnamesen stellen auch eigene quasi her und die Amerikaner kommen damit in Berührung.
Genau.
Dann haben Spezialeinheiten Zugang zu Typ 56 Waffen, die sie übernehmen.
Ja.
Und haben aber keine Tasche, die sie für die Magazine nutzen können. Es sei denn, sie popeln irgendwas in eine Feldflaschentasche oder so und tragen dann schon diese Chest-Tricks.
Ja, okay.
Und
dann will ich mal kurz einhaken, weil ich ich hatte vor, also ne, wir sind in Vietnam, ich hatte aber vorher noch eine Frage, was ich sagen. Chest-Trick, Vietnam. Ja, ich natürlich vergesse es mir entfallen, aber es ist nicht so wild. Habst du eine Präsentation gesehen, weil ich habe irgendwo mal im Hinterkopf mal gehört, dass man die Jungle Boots, ne, also ich hatte jetzt so einen Jungle Boot Film sozusagen für mich selber, dass man die ohne Socken getragen hat. Und habe überlegt, ob das irgendwo, ich mal das irgendwo geträumt habe oder so. Ich habe tatsächlich eine Präsentation gefunden, wo ein Dude gesagt hat, ja, wir haben tatsächlich keine Socken getragen, weil du einfach, die Füße haben sich dran gewöhnt, aber wenn du die nassen, also du hast die Socken halt nie trocken bekommen.
Genau, ja.
Ging halt nicht. Wir haben auch keine Unterwäsche getragen, weil da, wo Unterwäsche ist, da gibt es Reibung. Und, das fand ich auch ganz spannend, er hat an seinem Koppel eben nur Wasserflaschentaschen gesagt, was du gerade gesagt hast, nur diese Canteen-Pouches, um da Magazine und reinzupacken und die als Mehrzwecktaschen zu nutzen. Und was er auch sagte, das fand ich ultra spannend. Ja, wir hatten am Anfang die Tiger Stripe Klamotten und die waren ultra scheiße, weil viel zu dicker Stoff und so. Und ich dachte, das wäre so ultra der Hightech gewesen. Und er sagt dann, wir waren froh, als es dann diese olivgrünen
die Tropical Combat Uniform.
Combat Uniform gab. Ja. Also das fand ich einen ganz, ganz spannenden, so einen ganz, ganz spannenden Ausrüstungsbericht von so einem Dude.
Ja.
Würde ich nur mal einwerfen. Aber ganz kurz dazu, hast du das auch schon gelesen, dass diese Tiger Stripe Uniform nicht so beliebt war?
Auf jeden Fall sollen die offiziell fürs Militär gefertigt wurden in Japan, die waren wohl weniger beliebt. Es gibt aber ganz oft, dass lokal produziert wurde, deswegen gibt es ja auch ziemlich viele verschiedene Tiger Stripe Muster, die im Krieg genutzt wurden, die dann gerne genommen wurden, weil die haben lokal ihren Stoff selber bedruckt in Vietnam, die wussten, die wollen was Leichtes und die haben dann dünneres Material auf jeden Fall genommen.
Ja. Ach übrigens hier, ich war ja vor 3 Wochen jetzt mittlerweile in Saigon, in Vietnam.
Mhm.
Und da habe ich erst nur verstanden, so, also du gehst halt raus und du bist nass. So.
Ja.
Das heißt, du brauchst ja schon Sachen. Und tatsächlich ist ja bis heute Vietnam, also es gibt halt an jeder Ecke gibt es Schneider, also die haben halt noch ein System, dass sie halt wirklich Stoff verarbeiten können. Also es ist nicht umsonst, dass ja auch viele T-Shirts hier made in Vietnam sind und sogar Firmen wie GORUCK zum Beispiel machen, stellen auch in Vietnam, weil die sagen, naja, ist halt, die können das halt, ne? Das ist schon echt krass. Okay, genau, also Tiger Stripe Klamotten. Und du hast gesagt, genau, die Amerikaner kamen jetzt als erstes, die Special Forces sozusagen damit in Kontakt. Das ist ja auch das, was du mit dem Rucksack, den du schon angebracht hast, der so ohne Kennzeichnung in Vietnam auch gefertigt wurde, ne? Dass es eben Einheiten gab, die sich dann eben der Waffen, aber nicht der Uniformierung, oder halt, aber der Waffen.
Auch,
des,
ja.
Ja, ja, des Feindes bedient haben, sozusagen, ja. Und genau. Da kam so das erste Mal, dass es dann, aber ausschließlich für Special Forces sozusagen, ne, also für.
Ja, es gibt auch Einzelberichte, dass auch in normalen Infanterieeinheiten jemand eine AK benutzt hat.
So der Pointman normalerweise, ne, so der.
Ja, genau. Also das ist ja auch das Ding bei den Spezialeinheiten, ne? Dass du den gleichen Waffensound wiedergibst und den erstmal für Verwirrung stiftest. Du hast ein 30-Schuss-Magazin, nicht wie damals bis zu einer gewissen Zeit noch das M16 nur 20-Schuss-Magazin hatte. Da wurden ja öfter dann gerade bei Spezialeinheiten Waffen übernommen, wie auch Maschinengewehre und so. Was die normale Infanterie aber gemacht hat, es gab damals in Vietnam noch das SKS Simonov, das ist so ein Ladestreifengewehr, wo du von oben den Ladestreifen reindrückst quasi. Dafür gibt's auch einen Chest-Rig. Und das haben viele normale Infanteristen genommen, weil da die 20-Schuss-Magazine fürs M16 reingepasst haben und haben das dann genommen.
Okay. Das war noch eine Frage, siehst du, das war das, worauf ich vorhin wollte. Diese Chest-Tricks haben sozusagen nur diese Schultergürtel überkreuzt, ne? Also noch nicht
genau.
Diesen Beckengurt, ne? Also das ist also wirklich so zum Überwerfen waren sozusagen.
Ne, also die haben einen Beckengurt, aber der wird hinten nur zusammengeknotet.
Ah, okay. Ja, okay, okay. Ja. Okay. Wann gab's das erste Mal, oder ja, gab es dann schon irgendwann auch mal, wie es dann mit den Rucksäcken entwickelt gab, mit dem Alice-Pack, so dass man sagte, okay, jetzt brauchen wir Chest-Tricks auch in Nylon für die Amerikaner. War da in Vietnam schon was in eigener Produktion? Oder
nee, also in Chest-Trick-Form nicht. Da wurden dann angefangen, eigene Westen herzustellen, dass man die für 40 mm Granaten zum Beispiel eine Weste hergestellt hat. Dann gab es Truppenversuche, wo denn die gleiche Weste war, aber mit M60-Magazintaschen oder mit M16-Magazintaschen.
Ja.
Was wir schon mal hatten im Gespräch, diese Navy-Seal-Jacke mit den Magazintaschen drauf. Oder am örtlichen Schneider bist du hingegangen, hast gesagt, ich will den Tiger-Stripe-Stoff und ich brauche vorne Magazintaschen, die zum Beispiel da offen sind. Also davon gibt es auch Fotos, dass Leute custom-mäßig sich da irgendwelche Westen, Jacken umgenäht haben. Dass jemand selber, also dass Chest-Tricks abgeändert wurden, aber dass jetzt jemand selber ein komplettes Chest-Trick sich da irgendwie gemacht hat, das wäre mir nicht bekannt.
Okay. Jetzt der Vietnamkrieg irgendwann mal in den 70ern rum. Wie geht dann die Entwicklung des Chest-Tricks weiter? Weil heute interessanterweise man am ehesten die Chest-Tricks, also wenn man die Nation, also wenn so, wenn man sagt so, keine Ahnung, so das Koppeltragesystem. Das Koppeltragesystem vom 90 ist so typisch deutsch. Das Alice, die Alice-Sachen, so dieser Y-Harness ist typisch amerikanisch. Würde ich heute sagen, dass so Chest-Tricks dann eher so in Südafrika und dann eben später auch gerade bei den Briten sehr populär waren.
Genau,
ist also. Ist das dann auch der Next Step sozusagen, so in der Historie?
Also. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Supernerd, der weiß, dass es in irgendeiner komischen Insel oder sonst wo noch jemand anders gab, der einen Chest-Trick hatte. Aber mir ist bekannt, so dass dann so die nächsten sind, die Rhodesia.
Ja, genau.
Mit einem sehr leichten Chest-Trick, wo halt, also die sind halt mit Masse alles custom-mäßig, ne, die sie sich da haben schneidern lassen.
Ja.
Mal nur 5 FAL-Magazine, also FAL ist das Standardgewehr damals gewesen in Rhodesien. Mal 4 und dann links und rechts nochmal eine Granatentasche oder an der Schulter haben wir nochmal Taschen, aber die haben alle so ungefähr den gleichen Schnitt.
Ja.
Und daher kommt dann auch dieser Rhodesian Recon Vest, der Name, weil die so ein bisschen das Bild damals geprägt haben.
Okay, und das waren aber, jetzt berichtige mich, es gibt ja heute sozusagen zwei Varianten von Chest-Tricks, einmal so diese Überkreuz und einmal auch wie so ein H-Harness hinten, ne? Und welches war das Rhodesian Style? Ist das dieses Überkreuz oder ist das der?
Naja, das hat mit dem also das ist nicht so unbedingt, dass man sagt, das ist so Style. Die Amerikaner haben das bei dem MLCS-System, hat Eagle einfach ihr Chest-Rig Rhodesian Recon Vest genannt.
Ah, okay.
Und es gab Ende der 80er, Anfang der 90er die Firma Anite. Die hatten auch ein Chest-Rig, was einfach nur 5 Magazintaschen aneinander waren, die das auch Rhodesian MO oder Recon Vest oder so genannt. Also das ist einfach nur so ein Synonym dafür. Ich glaube, das ist ziemlich groß geworden, weil die Berichterstattung damals immer besser wurde. Und du hast schon so Soldier of Fortune Magazine gehabt, wo viel über Rhodesien berichtet wurde. Und da gab es auch immer schon mal so Annoncen mit diesen Chess-Tricks, die hast du da gesehen. Und ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, dass das so da so ein bisschen Name war. Es gibt auch immer noch Leute, die behaupten würden, dass die Rhodesier die ersten waren, die das Chess-Trick erfunden haben.
Ja, okay.
Also ich glaube, das ist da so ein bisschen geprägt worden in der Zeit.
Ja, okay. Ich glaube, Berichterstattung ist ein gutes Stichwort, also weil das ja schon immer, wenn du präsenter hast, was also Bilder vor Augen hast, dann macht das natürlich was. Nein. Und du sagst jetzt, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil das ja auch eine Entwicklung ist vom Magazinträger hin zu, ach, da kann man ja noch eine Handgranatentasche mit hinmachen oder gegebenenfalls noch eine Mehrzwecktasche. Weißt du, ob es entweder zu Vietnam-Zeiten oder eben zu den Zeiten der Rhodesier dann schon die Kombination gab, dass man dazu eben noch einen Gürtel getragen hat?
In Vietnam haben die, also ich gehe jetzt mal nur von den Vietnamesen aus, die Amerikaner haben sowieso getan, weil ihr System auf dem Belt-Kit quasi basiert.
Ja.
Die mussten das Chest-Trick nehmen, um halt die Magazine mitzuführen.
Ja.
Aber die Vietnamesen hatten nur das Chest-Trick und haben das auch nur so genutzt. Und da hat höchstens mal einer noch so eine extra, so eine Beintasche für Stielhandgranaten oder sowas. Also ansonsten haben die aber alles nur, also die reine Kampfbeladung so getragen und hatten gar kein Webbing-System, kein Belt-Kit. Das ist dann, die Verbindung ist dann erst wieder gekommen in Rhodesien, wo du für deinen Auftrag mal mehr oder mal weniger gebraucht hast. Und dementsprechend hast du auch, das siehst du an Bildern von den früheren Zeiten noch ganz oft, da wird das Chest-Trick zum Webbing getragen.
Ja, also oben drüber sozusagen. Also das Webbing schon mit Schulterträgern, oder?
Genau, also du ziehst erst das Chest-Trick an und das Webbing nochmal drüber. Und du kannst auch beides zusammen quasi tragen. Da gab es eine Version, die hatte an der Seite noch Schlaufen, da konntest du dann die Gurte vom Shoulder-Strap quasi durchführen und das damit fixieren. Und das war dann halt nochmal so, ich brauche Magazine on top zu meiner normalen Kampfbeladung und deswegen nehme ich das Chest-Trick noch mit. Und je nachdem, wie die Mission war, wie lange gehe ich raus in den Busch, brauche ich ja, also die brauchten nicht viel, das ist ja das Gute an ihrem System. Ja. Die haben diese Kidney-Pouches, wo wir jetzt Mehrzwecktaschen zu sagen würden, da war halt so ein bisschen Geraffel drin und hinten am Rücken nochmal an so einem kleinen Rucksack, der Schlafsack, der ganz dünn war, vielleicht nochmal so ein Moskitonetz oder irgendwie sowas und dann war da ein bisschen Wechselzeug drin. Mehr brauchten die halt nicht, um mehrere Tage im Busch zu überleben, weil die halt nicht gegen Kälte kämpfen mussten und gegen Nässe und so.
Nee, aber die brauchen ja Wasser. Das ist immer so das Hauptproblem, wo ich...
Aber dafür halt, aber die haben halt auch Wasser einfach aus dem Busch genommen, ne? Also das ist ja auch nicht so, dass die dann einfach irgendwo hin sind und dann wusste keiner, wo es Wasser gibt.
Okay, ich
glaube, die waren ja im eigenen Land aktiv und so wurden schon die Missionen geplant oder es wurden Wasserverstecke angelegt und also da haben die schon sich Gedanken gemacht.
Ja, weil das ist so, ne, da denke ich so, der Busch ist natürlich heiß, aber klar, wie du sagst, ne, die werden schon wissen, wo die Wasserlöcher sind, ne, und dann dort sich da entsprechend
verpflegen. Also die haben ja wirklich primär im eigenen Land gearbeitet, ne, und an den Grenzen und die haben eine super Aufklärung gehabt, die haben gegen einen Feind gekämpft, der mehr oder weniger auch so ein Insurgent-Style war. Du hast Lufthoheit und du hast Vorauskräfte, die auskundschaften und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann zum späteren Zeitpunkt des Krieges siehst du halt auch öfter, wenn die an der Grenze patrouillieren, dann nimmst du halt Fight Light. Die tragen ihre Techies, also die sehen quasi aus wie schwarze All-Star-Chucks im hohen Schnitt. Nur, dass sie halt eine ganz andere Sohle haben. Aber so der Sportschuh war das ja auch damals einfach.
Ja, ich kenne die, also die auch so eine Gummikappe haben, ne?
Genau. Die und sehen quasi eins zu eins aus, nur dass die Sohle glatt ist.
Genau. Ja,
und dann, kurze Shorts, ein kurzes Hemd oder gar kein Hemd und die Flap Cap, also die Feldmütze, die hinten nochmal diesen Stofflappen hat, der über den Nacken geht, damit du dir nicht den Nacken verbrennst. Und so werden dann da Patrouillen von A nach B gelaufen, mal eben so, ne?
Ja, sehen echt aus wie, aber geil mit den kurzen Hosen, dann echt, also...
Na, wir reden ja nicht von einer kurzen Hose, wir reden von einer richtig kurzen Hose.
Na so, das ist heute noch in Neuseeland so, diese Rugby-Hosen, die sind ja auch so ganz kurz, ne? Und die sind halt wirklich so, ich find's mega geil, das sieht so, ey, ganz ehrlich, ich will immer noch so eine UDT-Shorts haben, weißt du?
Ja.
Wie bei Akte Jane, ey, Dschungelboots, weiße Frottee-Socken, Judith Shorts und dann darüber eine Bomberjacke, weißt du? Ja, genau. Und dann hier Schnorres wachsen.
Ja, genau. Viggo Mortensen war das damals, ne?
Ey, ultra, genau ja. So, genau so. Und dann ganz geschmeidig von seinem Hubschrauber wegfliegen
soll. Ja, die beste Szene im Film.
Völlig sinnlos kommt da ein Hubschrauber angeflogen, na klar, weil der Ausbilder jetzt mal wegfliegen will. Ja, ein Vogel wird totgefroren von einem Ast fallen, ohne ein einziges Mal Selbstmitleid empfunden zu haben. Ja, ja, ich will Judy T-Shirts haben, unbedingt, ey. Mega geil. Ja, und so, die von der Kürze reden wir, ne? Also,
ja.
Ach, geil. ja.
Ja, und im ja. Gleichen Style geht es quasi weiter. Das kann ich auf jeden Fall gut datieren, ist südafrikanische Defense Force ja. Mit ihrem Pattern 83, wo das Chestrick mit bei war.
Ja.
Und die hatten auch davor schon Chestricks in Benutzung in verschiedenen Spezialeinheiten, auch natürlich viel Influence von den Nachbarn, den Rhodesiern. Ja. Und aber das ja. War dann das, wo man gesagt hat, wir statten jetzt eine Armee breitflächig mit diesen Mitteln aus, je nachdem, welcher Truppenteil es braucht. Und dazu habe ich noch die M83 Weste oder noch das Webbing-System quasi, was ich auch noch nutzen kann und auch noch in Verbindung mit dem Chestrick, was denn viel Fallschirmjäger und so weiter gemacht haben.
Aber das waren so diese Fire Force-Geschichten, was du auch schon mal erzählt hattest, ne? War das Südafrika? Oder war das Rhodesien?
Rhodesien ist Fire Force.
Okay. Aber sprechen wir. Ist wahrscheinlich in dem der Art Krieg schwierig zu sagen, aber das interessiert mich schon, waren das dann eher so Special Forces, die das getragen haben? Also, und mit Special Forces halte ich dann auch so Luftlandeeinheiten dazu oder auch tatsächlich Infanterie, sage ich mal. Weißt du das?
Also, primär habe ich das immer gesehen bei allem, was ein bisschen spezieller ist, was auch mit Aufklärung zu tun hat oder sowas, die den großen Rucksack getragen haben und nicht mit einer riesigen Delegation ankamen und dann natürlich auch Fight Light in der Battle West hinten alles drin hatten, sondern Chestrick, Munition war wichtig und halt der schwere Hinkelstein Aufklärung machen.
Ja, würde mich nochmal interessieren, das werde ich mal für mich recherchieren, so wie so die, ich sag mal in Anführungszeichen, die normalen Truppen aussehen, wobei normale Truppen in so einem, und das war ein unkonventioneller Krieg, der auch mit Milizen teilweise geführt wurde, also von beiden Seiten so, dann ist es dann schwierig zu sagen, so, na, wer ist jetzt wirklich so klassische Einheit so oder wer macht halt wie was. Okay. Wie schwappte das dann zu den Briten und zum SAS, die ja dann auch modern, also ziemliche Verfechter des Chestricks waren? Oder das ist so meiner Wahrnehmung so, dass dann Arktis irgendwann auch mal dann Chestricks.
Genau, also Arktis, ich weiß nicht genau, seit wann die das 42 Kommando Chestrick gemacht haben, aber das ist ja die Ikone, die quasi heute immer noch genauso produziert wird, nur optisch hat sich natürlich die Taschenform ein bisschen verändert.
Ja.
Aber die hat man ja schon gesehen im ersten Golfkrieg bei den Scud-Hunter-Einheiten.
Okay, aber wir sind im ersten Golfkrieg und wir reden nicht von Falkland. Also Falkland war das noch nicht so. Ja, you see where I'm going, yeah?
Ja, nee.
Also
nein.
Mir fällt auch nichts ein. Also
wenn ich an jetzt Falkland
denke ich immer PLCI, Riesenbergen.
Genau, die ganz, und ganz alten Typ 58er noch Systeme und so.
Ja.
Also da wüsste ich jetzt auch nicht, ob da schon Chestricks waren.
Ja, okay. Also aber das wäre so.
Doch. Ich meine, das SBS hatte auf jeden Fall schon welche. Okay. Die haben aber mal so einen eigenen Cut gehabt. Die haben, also ich habe jetzt die ganze Zeit an Arktis Chestrick gedacht.
Ja.
Aber stimmt, die haben Chestricks, die haben sehr eckige Klappen und sowas oben drauf. Also ich habe ein Foto im Kopf, das ist garantiert aus dem Falklandkrieg.
Okay.
Das werde ich gleich mal nebenbei recherchieren.
Ja, mach das mal. Siehst du, da haben wir uns doch schon wieder hier eine Kriegsgeschichte entlang gehangelt. Wir halten uns natürlich, also jetzt kann natürlich jeder kommen, ja, es gab ja noch Konflikte hier und da und dort und japanische Truppen sowas. Also alles, was südostasiatischer Raum ist, auch Neuseeland, Australien, habe ich so gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen sind wir halt bei westlichen Armeen, aber ich werde dazu Instagram ja auch einen Post machen. Lasst da mal ruhig Infos da, wenn ihr sagt, ja, aber die Japaner haben auch vielleicht auch schon genutzt oder keine Ahnung, in irgendwelchen Kriegen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen eben jetzt mit Falkland der nächste große. Ich sehe, dass Nico jetzt schon das Rechercherad angeworfen hat und guckt, ob wir irgendwas finden vom SBS.
Ja, ist auf jeden Fall richtig. Es ist das SBS.
Aha.
die schön im Falkland schon Chestwick getragen haben.
Ja, aber siehst du?
Ja, ist das, okay, ist das Foto, was ich im Kopf hatte auf jeden Fall. Stelle ich dann, können wir den ja mit reinstellen.
Sehr gut.
Aber stimmt, und, die hat man immer nicht so auf dem Schirm.
Und dann hat man, und jetzt haben wir schon langsam, da müssen wir auch nochmal zurückgehen, so dieses Multifunktions-Chestwick, dass du eben nicht nur Magazintaschen hast, sondern diesen doppelten Boden sozusagen, dass du eine Karte reinpacken kannst mit, genau, dem Reißverschluss verschlossen. Oder ich glaube, mit den zwei Knöpfen war ja noch das Modell.
Ja,
ne?
Das konnte ja auch schon das Pattern 83 von den, okay, Südafrikanern. Die haben es, okay, hinten, das siehst du halt nicht von vorne. Mhm. Die haben halt hinten, ja, die Klappe. Aber das SBS Chestwick, ich weiß gar nicht, wer der Hersteller ist, das ist schon ganz klassisch aufgebaut. Drei, ja, Magazintaschen in der Mitte, links und rechts nochmal so eine große Mehrzwecktasche und oben die Klappe halt für Karte und was auch immer.
Mhm. Aber das ist ja, und das ist ja dieser nächste Schritt. Wir hatten jetzt, wie gesagt, in Südafrika schon die Varianten. Wir machen jetzt schon mal was zusätzlich dran. Und jetzt kommen wir langsam dazu, dass wir die Elemente vom Belt-Kit, dass die langsam mit hochwandern, dass man sagt, alles klar, ey, wir haben ja hier noch Platz. Und kriegen wir das hin? Und es führt dann, um das gleich mal zu spoilern, und das ist, glaube ich, so, dass die letzte Evolution, diesen riesen Bauchladen, war der von Blackhawk? Nee, war der von Eagle? Nee, von Highspeed Gear. Ne, was ich dir sozusagen habe überholfen, weil ich mir das auch mal gekauft hatte. Und das ist ein riesen, schwerer, fetter Klumpen. Ja, aber da ist schon, und da ist ja alles dran. Also es sind Magazintaschen. Du kannst den quasi einmal wie so ein Bauchladen aufklappen und deinen Admin-Stuff da reinzupacken. Da sind 1000 kleine Taschen dran. Also das ist schon echt krass. Also würdest du auch sagen, ist das so... überlegen wir noch, also wie heißt das vom Highspeed Gear? Hast du zu welchem Begriff noch?
Genau, nee, ne? Denali Chestwick. Das hatte zwei Namen, das hatte nochmal einen anderen. Mhm. Ich glaube aber, das hat sich nur in der Magazintaschenanzahl unterschieden. Also es macht den Kohl jetzt nicht fett, aber der Denali ist so das, was.
Ich habe übrigens damals mal
Highspeed Silver Gear. Throne.
Silver Thorn, oder?
Silver Thorn. Ja, egal.
So. Genau, auf jeden Fall, ich habe deswegen Highspeed Gear habe ich mal angeschrieben, weil ich zudem eine Bedienungsanleitung haben wollte, weil ich mal wissen wollte, wofür ist denn das alles? Was für einen Grund hat das? Aber das ist schon, also das ist ja ein Ultra-Monster-Rig, ne? Also, ja. Kennst du noch eins, was ähnlich massiv ist? Also wie gesagt, stellt euch das vor, also einmal alles sozusagen. Also wenn du das vollpackst, dann brauchst du wirklich den Berghaus, um dich nach vorne umzukippen, ja?
Aber also da war Highspeed Gear auf jeden Fall, da waren die einzigen, die das so groß gemacht haben. Also, also wenn man das jetzt nicht vor Augen hat, also du hast ja einmal dieses Chestrig und dann kannst du ja nochmal unten das Teil ransippen.
Stimmt, ja, ja, ja.
Also, also in der Größe wüsste ich jetzt kein anderes. Mhm. Also auch mit Aufklappen und allem, also die haben es komplett auf die Spitze getrieben. Also, aber das war bei vielen von deren Rigs, die gebaut haben, war das so. Aber keins war so massiv riesig. Mhm. Und das nimmt ja den halben Oberkörper ein, wenn du es
trägst. Also wirklich so. Aber da, wie gesagt, deswegen Spoiler, weil wir jetzt hier, ich springe mal in der Zeit vorher, aber von welcher Zeit reden wir da? Ist das auch so 2001, wo sie das entwickelt haben?
Ja, also die sind auf jeden Fall, es gab 98 schon quasi die erste Version, die hat damals der Schneider aus der Firma, also der das gegründet hat, heißt ja, in seiner Garage aus alten Duffelbags hat der grob diesen Schnitt schon genäht.
Ja.
Und dann sind die aber auf jeden Fall 2003 damit in den Irak marschiert.
Okay.
Ja. Vorher wüsste ich nicht, ob ich es da schon mal gesehen habe. Ich glaube eher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja.
Also 2003 ist so.
Ja. Aber schon krass. Also wie gesagt, so, das ist sozusagen das Ende der Evolution. Also nicht der Evolution, sondern das war so ein Zweig davon, der sich halt absolut nicht bewährt hat. Weil eben das Gute an dem Chestwick ja ist, dass du eben deine Kampfbeladung auf Brusthöhe hast, aber schon reduziert, ne? Weil, wie gesagt, an Beltkit, du kannst Wasser, Magazine, Mehrzwecktasche, Klappspaten dran machen. Versuch mal einen Chestwick einen Klappspaten zu packen. Ja. Geht halt nicht. So, und da bist du auch aus deinem Taucherdreieck raus, weil dann müsstest du irgendwo sonst wo rumfummeln. Hm. Aber okay, so, aber wir haben jetzt schon dieses klassische Design, was sich auch bis heute so ungefähr mit wenigen Abweichungen durchsetzt, Magazintaschen in der Mitte und außen nochmal Mehrzwecktaschen sozusagen. Und wie gesagt, und da sind wir schon in den 80ern letzten Endes angekommen. Ja? Also
ja,
gut, trotzdem, ne? 40 Jahre her. Ja.
Ja, du hast dann 89 mit dem Panama-Konflikt, also Ende 89, und Somalia, dass man bei den Delta Force dann schon auch diese Chestrix sieht, immer noch recht minimalistisch.
Ah, okay. Ja.
Von AWS damals hergestellt. Das Strike Chestrix ist da noch sehr berühmt. Aha, okay. Das wurde auch noch bis Mitte 2000 oder so produziert. Da sieht man dann aber die ersten bei einigen Operatoren, da hast du halt so ein bisschen wie das LBT 1961, kennen die meisten wahrscheinlich so. Ja. Du hast deine Magazintasche in der Mitte, an der Seite noch Platz für ein Funkgerät und so weiter.
Ja.
Wo es dann aber auch schon hingeht, was braucht der Delta Force Mann, der mal eben kurz reingeht, jemanden festnimmt und wieder rausgeht.
Genau.
Und da sieht man dann ein paar verschiedene Versionen, auch noch ganz häufig ein Chestrix, was so ein bisschen das Typ 56 kopiert.
Ja.
Nur halt mit M16-Taschen und ein paar mehr Magazintaschen und so, aber den Grundschnitt erkennst du sofort. Und da haben die Amerikaner das erste Mal, oder für mich das erste Mal wieder Chestrix an.
Mhm. Und olivgrün oder damals auch schwarz oder was war so die?
Also das, was ich von den Panama-Bildern kenne, ist es auf jeden Fall olivgrün. In Somalia ist ultra viel schwarz.
Okay. Und wir bleiben mal kurz bei Panama, weil mich das schon interessiert. Und da sprechen die aber dann schon das erste Mal von, nee, gar nicht, beim SBS ja auch schon von Cordura, eben, dass man weggeht von Leinen. Ne? Wir sind jetzt dann, jetzt wird es ja transferiert auch in andere Gefilde sozusagen, ne? Also in na gut, kühlere Regionen. Panama ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es kalt ist, aber warm ist.
Das ist dann schon dieses Nylon, was man auch vom LC-System kennt. Beim SBS bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war noch Cotton. Wird noch eine andere Stoffart gewesen sein. Aber da ist es auf jeden Fall dann schon also sehr einfaches Nylon-Material, denn halt so, ne, wie die alten Taschen halt so sind. Also noch nichts
aber Plastik halt,
super krasses, aber wir gehen schon zu Kunststoff. Mhm, ja. Okay. Mit Fastex-Buckles und diesem ganzen Kram.
Okay. Tatsächlich, wie gesagt, bei Panama hätte ich das gar nicht auf dem Schirm. Hast du noch eine Ahnung? Hast du auch mal Bilder von Seals damit gesehen? Oder war das so ein Delta-Ding?
Nee, also Seals mit dem Chestrix überhaupt nicht.
Ja.
Da zu der Zeit ist noch ganz viel diese klassische Seal-Taktik mit viel Maschinengewehr, viel M203 Granatwerfer an den Gewehren mit dran. Und viel Firepower, also es gibt sehr wenig Fotos von Seals in Panama, die paar, die ich kenne, siehst aber immer irgendwelche Tragesysteme, da wüsste ich jetzt nicht, ob da ein Chestrix mit bei war. Das kommt dann kurz danach.
Gut, dann hast du gesagt, Somalia, viel so Schwarzzeug.
Genau.
Das dann schon in Verbindung mit einer Art Weste oder?
Genau, mit einer Schutzweste.
Plattenträger-Schutzweste, sowas in der Richtung?
Genau, also schon die dicken Schutzwesten, die da aufgekommen sind. Die Ranger hatten ja schon ihre Ranger Body Armor, die ersten Versionen.
Ja, genau.
Und die Deltas haben, meine ich, von TG Faust Westen gehabt.
Ja, aber auch so Slick dann schon oder noch, oder?
Genau, mit Kletto vorne drauf, mehr nicht. Und dann das Chestrix oder eine Weste oder eine TLBV darüber getragen. Gab es ja schon die ersten Versionen.
Ja.
Und da habe ich sogar ein Foto von einem Seal, der auch einen Chestrix trägt. Wo ich sagen würde, das sieht ziemlich fett nach Arktis aus.
Ah, okay. Ja.
Das ist natürlich nicht die geilste Qualität, aber wir kommen in die Richtung. Und ist jetzt nicht ein Chestrix, aber der Prototyp vom Eagle Air Rescue Harness, also von Eagle Industries, ist da das erste Mal zu sehen bei einem Para-Rescue-Jumper, der das Modell da getestet hat. Also da ist Eagle dann auch schon drin gewesen im System auf jeden Fall. Okay.
Der Rescue Harness war dann auch so für Air?
Genau, für Pararescue-PJs, also primär getragen.
So, das war übrigens auch, fand ich auch ganz spannend, was ich vorhin erzählt habe, dieser Vietnam-Typ, der dann auch sagte, wir hatten immer ein Seil dabei, um für diese Extraction, Heli-Extraction, den Swiss Seat zu machen, also diesen improvisierten Rebschnur-Sitzgurt sozusagen. Ach, geil, ey, dann hängst du ja deinen Hubschrauber dran mit deinen Knoten und Bunden hier. Und dann gab es auch musste ich dann googeln, die Abkürzung, dann auch so ein SBAV, keine Ahnung, oder halt so wirklich so ein Harness, den die dann aber auch dauerhaft getragen haben für Air Extraction.
Ja.
Also gab es in Vietnam schon, fand ich ganz spannend. Okay. Ja, Somalia. Wenn wir jetzt bei den Konflikten bleiben, na gut, dann haben wir jetzt hier Desert Shield, Desert Storm sozusagen.
Ja.
Dann ging es da weiter. Aber dann eher bei den Briten oder hast du da auch Bilder von den Amerikanern, die das getragen haben?
Also da ist auf jeden Fall viel TLBV. also die Tactical Load Bearing Vest, die dann ja natürlich breit eingeführt war.
Ja.
Da meine ich, gibt es auf jeden Fall aber auch schon ein Foto, wo dieses Knight Chest Rig zu sehen ist.
Ja, also da Knight wie Ritter.
Nee, A-N-I-T-E.
Ah, okay, ja, okay.
Und also auch so ein ganz einfaches Ding. Und das war auch nämlich sehr beliebt dann bei den Seals.
Ja,
zu der okay. Zeit. Fun Fact.
Ja.
Der Film mit Charlie Sheen.
Seals, ja. Ja, Navy Seals, die Elite-Truppe. Alter, geil.
Er trägt das zum Beispiel im Film.
Ah, okay. In Schwarz dann, oder?
Nee, Oliv. Ah, das okay. ist auch so Oliver-Stoff, ganz einfach vernäht.
Alter, ich hab den mir letztens, der kommt jetzt immer mal bei Sky irgendwie. Und der hat mich ja, da ist doch gleich am Anfang die Szene, wo mit einem 50er Kaliber einer umgelegt wird mit einem Scharfschützengewehr. Ja. Auch so mit Ultra Night Vision und so. Ey, und das hat mich so angemacht. Ich dachte, oh, was ist das für eine Riesenknarre? Und du kannst den Film aber heute nicht mehr gucken, ey.
Das ist nee, es ist schwierig.
Charlie Sheen als Special Forces. Der einfach so, ich springe jetzt mal aus meinem Auto unter die Brücke raus.
Ja, das ist wirklich schwierig.
Ey, das ist. Wir haben, jetzt kommt's raus, ich habe unbedingt ein Projekt im Kopf, ich will mit Nico alle Filme durchgehen aus dieser Ära, um dann diese genau so eine Scheiße zu machen. Ich will anfangen mit Predator, ey, das ist ultra krass. Okay, aber wir sind schon wieder abgeschweift. Aber das ist immer ganz spannend, wenn man so aus so Film, weil ich nämlich nachher dann auch noch zu einem Film komme, wo mir das erste Mal oder auch wieder aufgefallen ist. Und mein hier Prowler, mein Scharfschütze hier, der trägt ja auch einen Chestrick, ne?
Ja.
Genau. Auch über der Schutzweste sozusagen.
Und ja. Da ist natürlich viel bei den Briten dann halt schon das Arktis-Chestrick oder viele andere Versionen von anderen Herstellern. Also da ist ja wirklich so, dass das lokal bei irgendwelchen Kasernenfirmen entstanden sind, die angefangen haben zu nähen. Da gibt es viele nicht mehr von. Viele gibt es noch.
Was sind da so die Namen, die man so kennt? Also ich habe so das Gefühl, ist das so ein britisches Ding? In Deutschland haben wir das so gar nicht. Also dass es sich also ist auch bei den Amerikanern so, habe ich das Gefühl, dass sich um Kasernen rum so Schneider ansiedeln. Schneider, Rigger. Dass das, also bei den Amerikanern weiß, also ne, aus Erzählungen, und es gibt aber auch mittlerweile bei den Briten, die einfach so Sachen schicker machen. Du kannst ja deinen dienstgelieferten Jungle Head, dein Boonie Head, oder wie heißt das bei denen, den Bush Head hinschicken und nähen da halt so Mesh rein. Sieht total geil aus. Also ein Kamerad hat sich das jetzt auch hier im Blacktown machen lassen und so. Die machen richtig gute Arbeit, ja. Das gibt es in Deutschland gar nicht, weil, ich weiß nicht, sind wir zu geizig, irgendwie Geld auszugeben für sowas, oder?
Nee, ich glaube, wie lange hat Deutschland nirgendwo irgendwo mitgemischt, ne? Ja. Und dann braucht was denn, also der normale Lanzer sagt dann, wozu soll ich Geld ausgeben für irgendwas? Mein Dienst kann ich auch mit dem verrichten, was ich hier bekomme. Was im Endeffekt ja auch definitiv so ist. Richtig. Und wenn, also ich kenne das ja selber auch vom Einsatz, sobald es dann wirklich mal um was geht und die Leute sagen, mit dem Ding als Kraftfahrer könnte ich aber besser sein. Ja. Weil, wenn ich damals jetzt vielleicht nur die normale falsche Megaweste hatte, die halt ultra fett links und rechts aufträgt und du sitzt in so einem Dingo mit Schutzweste drunter, dann wird es halt schwierig. Und der dann einfach mal sagt, ach komm, investiere ich mal eben 150 Euro für sowas. Und die ganzen Länder haben das ja schon viel früher gebraucht. Oder wird das Interesse auch einfach dafür da gewesen sein, weil die es halt aktiv benutzt haben. Ja. Und bei uns hat halt niemand irgendwas nutzen müssen.
Ja, du hast halt auch, also gab es ja auch hier, hast es halt in Afghanistan schneidern lassen. Also ich will nicht wissen, was da an Plattenträgern, an Chestrix so hier, ey, machen wir das mal so und so. Das ist ja schon ganz geil. Also für einen Nerdfreak auf jeden Fall spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, ich habe es ja auch hier Silent Warrior Foundation, die Filme habe ich dir schon, die Videos schon empfohlen, dass sie halt auch ihre Jacken angebaut haben und so. Das finde ich ultra ein sehr, sehr spannendes Thema. Right. Also die Briten, na gut, aber wo waren denn die Briten dann noch so aktiv nach?
Irland. Und ist dann ja auch, ich meine, 93 ist denn das ganz normale Standard britische Chestwebbing eingeführt worden. Damals noch in Oliv. Das ist so dieses Standard DPM Chestrick, was man heutzutage ganz oft sieht. Das ist da, meine ich, dann eingeführt worden, weil die gerade für Irland Fight Light, du patrouillierst halt nur durch die Stadt. Du brauchst halt nicht dein Schanzzeug, weil du halt als Security Force unterwegs bist, ja, und dann halt so ein einfaches Chest-Rig mit 3 Magazintaschen, ein bisschen Mehrzwecktasche halt ausgereicht hat.
Ja.
Und die Erfahrungen natürlich da waren von den Leuten aus dem Golfkrieg, die denn schon,
ja, genau,
mit Chest-Rig, ja, ja, gearbeitet haben.
Wie ist denn das DPM-Chest-Rig oder auch Olive, wie ist das von der Verarbeitung? Oder ist das auch so vom Aufbau wie so ein Arktis-Chest-Rig schon? Also schon ganz gut? Weil ich habe immer, wenn ich das sehe, denke ich so, ja, das sieht schon ein bisschen mof aus. So halt wie, weiß ich nicht.
Ja, also es ist von der Verarbeitung super. Mhm. Es ist extrem günstig.
Ja, eben, ist billig. Ne?
Also auch heutzutage, aber das ist halt ein super Massenprodukt. Eigentlich ja genau wie das Arktis, das 42er, auch, weil es einfach so viel davon gibt. Ja. Und es macht halt das, was es soll. Du kriegst deine Magazine dann auf deine Kampfbeladung. Für die Briten damals pro Magazintasche, du hast 3 Stück, 3 Magazine rein.
Ja, ja, dann bist du schon gut dabei, ne? Ja.
Und dann kannst du schon gut arbeiten. So, hast deine Mehrzwecktasche. Und das ist ja immer, wir sind ja wieder bei diesem ganz klassischen Schnitt.
Ja,
und
genau.
Wenn du die Magazine nutzen kannst, wenn das deine Dienstwaffe hergibt,
ja,
dann nutzt das Ding.
Ja, na klar, also, ja, logisch. Ja, ja, ja. Okay. Ja, und dann sind wir dann schon langsam im Bereich Afghanistan, würde ich sagen, ne?
Ja, also jetzt hat sich auf jeden Fall das Chest-Rig etabliert.
Etabliert, ja.
Weil wir mit den Engländern eine riesige Armee haben, wo Leute sowas nutzen.
Ja.
Auch nicht alle, aber die haben die Möglichkeit, es zu nutzen.
Ja, ja. Also das ist auch, wer hat das geliefert bekommen, weißt du das? Also schon die Forces so in Nordirland tatsächlich so eher?
Oder? Ja, also am Anfang natürlich wurden zuerst die damit ausgestattet, die dann wieder rübergingen. Ja. Aber man sieht es eigentlich durch die Bank weg immer mal, ob es mal der Typ auf dem Quad ist, der gerade am Rumfährt oder ein anderer Kraftfahrer oder ob das dann doch mal wieder die SBS zum Beispiel, als die in Afghanistan eingerückt sind, tragen die mit Masse alle dieses Chest-Rig.
Ja.
Und SAS im Irak, wenn die mal eben einen weggecatcht haben, wurde auch das Ding noch genutzt und so. Ja, ja, ja. Und bei normalen Einheiten genauso, also alles, was Infanterie ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei allen anderen so aussieht.
Ja,
ist mein Augenmerk nicht so hoch, ist ja primär Infanterie. Aber das siehst du überall mal. Aber du siehst auch die eingeführte Kampfmittelweste immer mal.
Ja.
Und dann siehst du auch wieder voll viele Leute, die das Webbing halt einfach noch tragen. Oder also wieder tragen.
Auch, ja, weil es auch, Mann, das macht mich, wie gesagt, ich brauche unbedingt noch irgendwie das.
Muss man haben, muss man einfach haben.
Ja, ist ohne Scheiß, ne? Also, ich will es aber auch ein geil haben schon wieder. Weißt du, ich könnte mir ja von Rare das in DPM kaufen, irgendwie. Habe ich aber keinen Bock drauf, weil ich glaube, dass die Schiebeschlaufen irgendwie kacke sind, ne? Also von dem normalen. So.
Ja.
Okay. Also, ich will ausprobieren, ob dieses. Das finde ich ja so geil bei dem Webbing, dass du eben diese relativ breite Auflage am Rücken hast, das aber ein Netz ist sozusagen. Und das sieht, wenn man das durch diese 4 Träger hinten. Ne? Und das hat ja 4 Träger, also 4 Aufnahmen hinten und nochmal 2 sogar vorne. Also,
ja.
Ne? Also insgesamt, zählt es euch selber zusammen. Und das sieht immer so aus, als würde sich das schon gut tragen. Und die trainieren aber auch viel mehr mit diesen, also auch so hier so Kommando, Royal Marine Commando Training. So, die machen ja nur irgendwelche Hindernisläufe mit diesem Zeug. Also würde ich auch wirklich in diesem Kit dann halt Läufe machen. Nicht wie wir halt mit dem Rucksack, sondern halt mit diesem Webbing. Und das gibt es ja bei der Bundeswehr so gar nicht. Also außer du machst halt Gefechtsmärsche, dann hast du halt alles dabei, aber nie so, okay, wir sind jetzt nur mit dem Webbing unterwegs, sondern nur mit dem Koppeltragegestell, wobei das auch Sinn ergäbe. Ne? Okay, aber wir sind schon wieder abgeschweift. Wir sind eigentlich in Afghanistan, weil da ist mir aufgefallen bei 12 Strong, dem Film.
Mhm.
Ich übrigens nicht zu Ende geguckt habe, weil ich ihn doch nicht so, doch habe ich zu Ende geguckt, aber fand ich nicht gut, aber es ist Chris Hemsworth. Und die haben ja auch so ein Plattenträger und dann dieses Chest-Rig, das aber schon in der Brust so weit hochgeht, weil das noch so ein Admin-Panel drauf hat, ne? Oder täusche ich mich da? Hast du das vor Augen, dieses Bild?
Also vom Hauptdarsteller, der trägt auf jeden Fall eine neuere Version vom Black Hawk Commando Chest-Harness.
Okay, aber das, okay, ja, aber Chest-Harness, also aber Chest-Rig,
ja. Ja, es ist ein Chest-Rig, das heißt nur so. Also die haben ihre Namen ja immer mal so.
Genau, und das ist mir halt aufgefallen. Ist das nicht sogar das, wo du sogar dann irgendwann später Platten reinmachen konntest? Da gibt es ja auch Varianten, die so, dann so eine Halbgeil irgendwie, dass du dann auch.
Nee, in das noch nicht. Also das ist erst dann die Version, die daraus entsteht mit Molle.
Ja, okay. Ja,
aber der Grundschnitt ist theoretisch fast identisch. Aber im Film, also ich, auf jeden Fall hat Chris Hemsworth ist auch der vorne auf dem Cover ist, ne?
Der mit dem Bart, ja.
Ja, genau, also der trägt die neuere Version
davon. Also Tor.
Was übrigens, das Chest-Rig ist okay für die Nee, das Grund-Chestrick. Aber die haben eine neuere Version, das passt schon wieder eigentlich nicht zum Film. Aber das ist dann wieder, wenn ich da sitze und sage jetzt nach 5 Minuten, wir müssen das Kino verlassen, weil es ist unlogisch. Fuck, ich muss gehen, das macht keinen Sinn mehr.
Wir hatten hier recherchiert und so deine Cola nach vorne pfefferst. So.
Ja, genau.
Ich hab 8 Euro für meine Cola bezahlt, ihr Idioten.
Ja, ihr liefert dir so eine Scheiße ab, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
super, ja, geil.
Also zum Teil haben die da korrekte Ausrüstung an, aber da ist halt das feine Detail, dass es halt eine viel zu neue Version ist. Aber ja,
da cool finde ich in dem Film, also das wird ja, ich habe das Buch dazu gelesen, an dem Film, glaube ich, kommt es auch so ein bisschen, dass die halt so Carhartt und North Face Winterklamotten
haben. Ja, genau.
Haben, ne, und sowas halt. Das fand ich schon ganz cool, ja.
Also genau, die haben ja wirklich dann noch in den Basen, in denen die drumherum waren, egal welches ODA das war, sich alles Mögliche bestellt, so, ne?
Ja, genau.
Und da ist wirklich die Zeit, wo das Chestrick groß wird. Also du hast in den, also allgemein mit Spezialeinheiten immer schon, dass die Leute deutlich mehr Gear nutzen, verschiedenes Gear. Ja. Und da sind immer schon Chestricks dabei. Das ist ganz, ganz viel bei den Navy SEALs super etabliert.
Ja.
Und ab dann ist in Afghanistan, siehst du überall verschiedenste Chestricks. Mhm. Also gerade bei Spezialeinheiten. Die Ranger haben ab, jetzt muss ich lügen, 2000 das RAC gekriegt, das Ranger Assault Carrying Kick. Kit, also ein ganz einfaches durchgehendes Chestrick mit einer Brustplatte schon, die noch ein bisschen hochgeht und einen Taschensatz.
Okay.
Die kam, meine ich, mit der Carradine-Schutzweste, die auch schon Molle vorne hatte. Und
oder dann, war das System quasi noch so Plattenträger-Schutzweste oder war das noch so eine Art, oder war das nur eine Splitter-Schutzweste? Oder
nee, das ist eine Vollschutzweste, also halt da hast du Platten drin und deine Weichballistik, die auch links und rechts, also in diesem schon, der erstmal dann der Standard war, dieser Bulks-Cut, heißt das ja. Das ist einfach nur der Name, wie die Panels geschnitten sind. Also du hast eine richtige Schutzweste an, die du dann dieses Rack trägst, also ein einfaches Chestrick, oder eben die Taschen mit direkt an die Weste machst. Das siehst du denn in Afghanistan relativ häufig, deswegen ist das Rack nicht ganz so oft zu finden. Siehst du aber dann mal, wenn du Fotos von Recon-Teams, von den Rangern oder sowas siehst. Das ist dann so, wo man sagen kann, okay, hier haben Einheiten mit einer, ich will nicht sagen, mit der NSN, gab es bei anderen Sachen auch, aber in einer größeren Stückzahl wurde da ein Chestrick-System eingeführt, wo es vorher halt noch bei, zum Beispiel bei den Ziel zu ist, da wird für die Einheiten mal so und so viel davon beschafft oder die kaufen sich das privat und so, aber wo man mal sagen kann, okay, jetzt führen die Amerikaner ein Chestrick ein, also das ist das Erste, was ich auf jeden Fall kenne als.
Und es war immer aber Teil eines Systems, oder war das schon das Hauptkampf, also es gab da nicht noch ein Beltkit dazu?
Also das Standard Beltkit werden die immer noch weiter gehabt haben. Das wird ähnlich sein wie also, auch bei der Bundeswehr. Da hat ja auch der Kommandosoldat immer noch seine Koppel, theoretisch. Also so. Ja. Und dann siehst du auch noch immer mal eine Kombination aus beidem, dass mal einer mit Magazintaschen fürs Maschinengewehr an der Koppel trägt zum Beispiel oder so.
Also haben wir es aber tatsächlich so dienstlich geliefert?
Für die Ranger ein
für die Ranger, ne? Also aber auch ne? In den USA, jawohl. In Großbritannien auch, sogar für normale Infanterie, wie auch immer. Gut, in Deutschland, jetzt müsste ich überlegen, ob dieses ATXS, ATXS, AXTS?
Die waren erst später.
Die waren auch nicht dienstlich, weil so halt.
Nee, war nicht dienstlich, aber das sogenannte Kajak-Chestrick ist ab 2000 eingeführt worden beim KSK.
Ja. Von wem war das? Weißt du das?
Das ist über Survival Equipment gekommen.
Ah, okay. Ja,
ist aber vom Ursprungsschnitt her von Arktis.
Okay.
Mhm. Also Survival Equipment hat ja ultra viel mit Arktis zusammen gemacht.
Mhm.
Und das ist dann mit den ersten Sätzen der Kajaks eingeführt worden. Zum Kajakfahren. Das ist ja.
Gibt's Sinn.
Hat ja diesen, ich habe das ja auch oft in meiner Instagram-Seite gepostet, diesen Reversed-Schnitt quasi, wo du von den kleinen Taschen an der Seite mit Handgranate anfängst, links außen und rechts außen, das ist komplett identisch.
Ja.
Dann kommt die Magazintasche und dann kommt die Mehrzwecktasche. Also die hast du dann vorne in der Mitte, damit die Arme links und rechts viel bewegungsfreier zum Paddeln haben.
Ja, okay, spannend.
Genau. Und die sind ab 2000 geliefert worden.
Wie bitte? Hast du das? Also was von den Chestricks, von denen wir gesprochen haben, welche hast du? Das Kajak-Ding hast du?
Genau.
Mhm. Was hast du noch? Also hast du das Rack auch?
Nee, das Rack nicht. Das ist mir ein bisschen zu langweilig immer gewesen.
Ja, das hat keinen Sex-Appeal, ne? Also
nee, überhaupt nicht.
Ist so ganz krass. Und das ist auch bei den aktuellen Army-Sachen irgendwie, das fixt mich so gar nicht an. Aber welche Chestricks hast du? Oder ist jetzt zu lange zum Aufzählen?
Ja.
Okay.
Also,
Arktis hast du. Das Kajak-Ding hast
Also
du.
Von Arktis habe ich mehrere. Mhm. Da habe ich dann ja auch das Standard 42. Das heißt ja so für die 42-Kommando-Einheit, also mit den drei Magazintaschen, zwei Mehrzwecktaschen. Ja. Dann habe ich das nochmal für 45-Kommando, das war von denen angefragt, das hat nur fünf Magazintaschen.
Okay.
Also wenn ich jetzt alle Chestricks aufzählen müsste, dann sitzen wir auf ein bisschen lange hier. Und ich glaube, ich habe auch nicht alle im Kopf. Aber ich kann, also zum Beispiel das von 12 Strong, worüber wir geredet haben, was Chris Hemp, das habe ich in der richtigen Version hier. Dann die Molle-Version, davon habe ich auch.
Ja.
Ja, denn das Kajak-Chestrick habe ich. Da habe ich auch zwei Versionen von, die minimal unterschiedlich sind. Also die sind auch in verschiedenen Versionen echt so gefertigt worden, je nachdem, welcher Stoff gerade da war. Und ansonsten habe ich noch viele, viele, viele andere Chestricks. Also ich weiß nicht. Von London Bridge Trading habe ich halt 5-6 Stück oder so. Und,
das ist nicht fertig, ey. Das ist geil.
Ja, Blackhawk auch mehrere und Eagle noch ein paar.
Ja.
das ist so ein bisschen.
Um das jetzt auch so ein bisschen abzugrenzen, weil wir sind jetzt, und ich persönlich bin ja ein Freund tatsächlich von festgenähten Taschen, weil ich persönlich kann meinen Körper auf vorgegebene Sachen konditionieren, das fällt mir relativ leicht, also ne, und muss jetzt nicht so hoch individuell, weil mir das schon wieder zu viel kognitiver Aufwand ist, ob ich jetzt, wenn ich jetzt Molle mache, dann wieder, jetzt muss ich doch eine Leiter, also eine Schlaufe höher einsetzen, das ist mir alles zu viel Gemähre, so, da habe ich auch keinen Bock drauf, deswegen, ich persönlich bin Freund von festgenähten Taschen, aber das ist ja die Evolution, dass man dann eben sagt, okay, jetzt haben wir ein Chestrick-Modell, mit Molle und jeder kann sich seine Taschen da so drauf konditionieren, drauf bauen, wie er das möchte. Beim Beltkit das Gleiche, bei Westen das Gleiche, bei Plattenträger sowieso, dass man sagt, alles klar, wir haben jetzt dann nur noch verschiedene Trägertypen, die man sich sozusagen anpassen kann.
Das gibt es in ganz klein schon in den 90ern. Da hast du Blackhawk zum Beispiel, Eagle hat das auch mal gemacht.
Und mit diesen Druckknöpfen?
Nee. Ja, auch. Nee, aber das gab es bei Chestrick nicht unbedingt. Da gab es mehr so, dass du so Klettflächen hattest. Das hat AWS, die auch damals die Deltas beliefert haben. Die haben auch ein schwarzes Chestrick für die Deltas gemacht, wo du einzelne Paneele daraus nehmen kannst mit Klett. Aber dass du bei London Bridge Trading und Blackhawk, primär halt London Bridge Trading, die haben Chestricks gebaut oder diese Split-Front-Dinger schon, die du vorne öffnen kannst, mit Alice-Verbindungssystem quasi.
Ach du Scheiße, das gab es tatsächlich auch noch.
Also, ja, und dann gibt es auch ein paar Fotos, wo Leute einfach gekleinte LC2-Magazintaschen, also gekleint ist in dem Fall dann Handgranatenhalterung an der Seite ab, oben nochmal den Flap an den Seiten rausgeschnitten, das Stück, dass du das nur quasi oben rüberhängen hast, und dann halt vorne auf dieses Chestrick drauf. Ach, gibt's krass. Ein paar seltene Fotos von in Benutzung. Das
ist ja spannend,
Und die sind ultra selten, diese modularen Chestricks. Aber ansonsten hast du recht, in dem Moment, wo die Molle aufkommt, ist das da. Und dann sind alle Firmen da und bauen Dinger, die modular sind.
Ja klar. Also schon krass, also muss ich schon echt sagen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt so die Reise durch die Chestricks ganz gut gemacht. Meine finale Frage, was ist dein Lieblings-Chestrick für einen Dienst gewesen? Oder konntest du dich da entscheiden, wo du sagst, okay, das war das, was ich am liebsten, keine Ahnung, im Dingo getragen habe? Oder das war das, wo ich sage, damit kam ich am besten klar?
Also
das hat mir am besten gefallen. Das ist ja oftmals auch, machen wir uns nichts vor, bei vielen Sachen ist es auch die Optik, wo du sagst, ey, das finde ich halt jetzt geiler als das.
Ja, also ich bin dann schon seit 2008 oder 2009 habe ich irgendwann mal das Lindnerhof Split Front Chestrick geholt, das ja eigentlich also ein direkter Nachbau vom Tactical Tailor System ist, das hatte ich vorher.
Ja.
Und die haben dann ja sowieso gut in Flecktarn liefern können und dann habe ich das genutzt. Und gerade weil ich zu dem Zeitpunkt war ich G3ZF-Schütze.
Ja.
Und das war natürlich dann das super System. Du hast den Rücken frei gehabt, wenn du im Dingo unterwegs warst oder vielen geschützten Fahrzeugen. Das war ja zu dem Zeitpunkt Schwerpunkt oder du hast ja auch dann viel mit dem Rucksack nochmal gemacht, obwohl das ist seltener geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war viel Fahrzeug und du liegst immer auf dem Bauch. Du musst was überwachen und dann ist es einfach so, machst du halt vorne die zwei Fastex-Verschlüsse auf, klappst zur Seite und liegst super flach auf dem Bauch und kannst halt entspannt liegen, ohne dass du irgendwas im Weg hast. Und wenn es schnell gehen muss, dann springst du auf, machst einen Clip zumindest zu und bist wieder direkt kampfbereit. Und was dazu kam, ich habe vorher das einteilige Chest-Rig von Lindnerhof genutzt.
Ja.
Das war immer ein Gefummel mit dem Anziehen.
Ja,
klar. Also wie es immer beim Chest-Rig ist, das ist halt, wenn du gerade eine Schutzweste trägst, ist halt abfuck, das anzuziehen. Ne?
Ja, klar.
Und beim Split-Front, das kannst du halt anziehen wie eine Weste und bist halt sofort fertig und hast vom Platz her auch genug. Und auch wenn ich wusste, alles klar, ich liege jetzt länger hier, dann kannst du halt auch mal das Ding ausziehen, legst es direkt vor dich, kannst dich daraus bedienen. Wenn es sein muss und im Notfall schlüpfst du halt einfach wieder rein und kannst dir sofort wieder überwerfen.
Ja, ja, ja.
Und das ist das, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, glaube ich, und da am meisten mit rumgerödelt bin.
Ja, super. Ich habe tatsächlich das ATXS mir geholt, auch gebraucht, unverschämten Preis eigentlich.
Ja, das sind schon Sammlerpreise, die man heutzutage zahlt. Ja.
Aber ich finde das nach wie vor, wann ist das rausgekommen? Weißt du das?
Ich meine 2004.
Ja, so um die Drehe.
Ich glaube,
Und also wenn das, wir hatten ja vorhin dieses Highspeed Gear Monster Rig und dieses Teil hat aber auch unfassbar viele Gimmicks. Unfassbar durchdacht, aber halt nicht so fett. Also das ist schon auch noch breit, aber hat halt so Details, dass du hinter den Magazintaschen noch Platz hast, um da was reinzustecken. Dass du deine Magazintaschen aufmachen kannst und die bleiben durch Klett hängen. Dass du die einfach durchdacht. Also richtig coole Gimmicks und eben nicht den Fehler, es ultra zu überbauen.
Die haben auch eine schöne Seite gehabt, wo ein schönes Bild war vom Chestrick und mit allen Ideen, die sie sich dazu gemacht haben, wo man was hinmachen kann, war alles abgebildet.
Hast du das noch irgendwo? Wann findest du das?
Vielleicht ist die Seite sogar noch online. Also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass da einfach nichts weiter gemacht wurde.
Weil das interessiert mich ja immer. Das bei ganz, ganz vielen Dingen interessiert mich so, warum ist das genau da? Ja. Also und bei dem Highspeed Gear, da ist zum Beispiel ein Pace Count oben mit drauf, wo ich auch dachte, ist der da dran oder hat den jemand nachträglich dran gemacht? Ultra geiles Detail, so ultra, ultra cool. Und ich habe jetzt aber trotzdem noch einen Mayflower Gen 5 gekauft.
jetzt ist ja das interessante Ding, dass wir wieder bei Chestrick sind, die fest aufgenähte Taschen haben.
Ist das jetzt der Trend? Ich weiß es nicht.
Also.
Dann ist ja wieder, dann gab es mal Micro Chestrick, so ganz
genau, kleine.
Genau,
auf dem Micro-Dingern waren die ja auch schon mit Masse fest aufgenäht. Also du hast ja schon feste Optionen gekriegt. Und dann auch die Dinger von Mayflower und so, die haben ja auch alle feste Taschen. Also das gab es halt eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Das Modulare war aber auch immer Bestandteil. Also gut, die wollten natürlich jeden Markt bedienen, so, ne? Jetzt auch mit diesen Micro-Dingern sehe ich das immer öfter wieder, dass die nicht modular sind, sondern so aufgebaut, relativ flach, aber alles wieder fest vernäht.
Naja, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber du kannst natürlich mehr verkaufen, wenn du. Ne?
Ist so, ja.
Aber so ist es.
Ja. Ansonsten ist bundeswehrmäßig noch. Bei den Kampfschwimmern, die haben dann auch nochmal auf Chestrick gesetzt. Die hatten auch ein Modell von Survival Equipment. Also Survival Equipment ist dann später Saber geworden.
Genau.
Und das war dann das, meine ich, SF Chestrick. Mhm. Das ist denn das, was gibt es einmal das SF und das Trooper. Stimmt, das SF hat nämlich noch links eine Radio, Funkgerätetasche mit dran.
Ja.
Und das habe ich nämlich 2008 oder 2009, als ich auf dem Einzelkämpfer war, hatte ich einen Kampfschwimmer bei mir in meiner Gruppe und der hatte das damals nämlich an.
Ja, cool.
Und da habe ich das erste Mal auf jeden Fall gesehen. Also da auch nochmal eine Einheit, die auf Chestrick gesetzt hat.
Mhm.
Plus dazu haben die kurze Zeit später oder schon da gehabt, sowas wie den Special Forces Load Carrying Satz, was bei den Amerikanern so ist, also wirklich ein kompletter Taschensatz mit Träger vom Black Hawk gehabt und da war die Rhodesian Recon Vest als Molle-Version auch mit Bestandteil des Satzes.
Ja.
Und bei Kalf war es dann ja so, die sind dann ja auch mit Lindenhof ausgerüstet worden und hatten dann Zugriff auf die One-Piece-Version, die Two-Piece-Version. Und ansonsten, rein infanterietechnisch, war es dann ja irgendwann 2009 bei uns Luftlandetruppen, dass dann ja die letzte Generation der Multifunktionsweste gekommen ist, wo ja ein Hüftteil, wie es die Bundeswehr dann genannt hat, also ein Chestrick mit in dem Satz war. Und
okay, da musst du mich nochmal abholen, da bin ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist so, ist letzten Endes die Weste, nee,
das also ist du kriegst, du kriegst einen Satz, das ist eine Weste, die ist relativ spät eingeführt worden, viel früher entwickelt worden.
Und aber basiert so auf der Moskito-Weste sozusagen vom Schnitt her?
Ja, nee, vom Schnitt her überhaupt nicht. Vom Schnitt her basiert die auf der Arctis Assault West. Hat Features von der Moskito mit drin, gerade diese klettbaren Taschen.
Wird die auch mal Jungle West genannt? Ist das so?
Ja, bei Arctis, ja.
Ja, genau. Also die Arctis Jungle West sozusagen, ja.
Genau,
also Rosi die ist ein großer Freund von, meine ich. Oder trägt die ganz gerne.
Ja, genau, der hat die immer noch in einer leicht abgeänderten Version, die er sich mal selber so umgebaut hat, so ein bisschen.
Ja.
Da ist die Weste mit drin, ein Taschensatz, die modular sind, mit Klett- und Druckknöpfen.
Ja.
Und da ist ein Chestrick mit drin.
Ah, okay.
Und das Chestrick ist von einem Schnitt genau übernommen worden. Also ich glaube auch, dass die Idee dieses Satzes auch mehr aus Kalf kommt, weil die auch gerne diese Arktis-Westen getragen haben. Ja. Und dieses Chestrick ist eine Kopie von einem Custom Chestrick, was damals der spätere Gründer von Lindenhof selber genäht hatte.
Ja.
Und der hat die damals auch für seine Jungs quasi mitgenäht. Ja. Also es gibt mehrere davon, es gibt auch unterschiedliche Versionen, aber die sind alle im gleichen Schnitt. Und jetzt kommt das Geile. Der Grundschnitt dieses Chestricks ist kopiert vom London Bridge Trading 1879 Chestrick.
Ja.
Weil damit sind die damals in Afghanistan durch die SEALs in Berührung gekommen, haben den Schnitt übernommen und haben sogar den Taschenschnitt und alles, der ist genau identisch.
Ja. Aber ich meine, die hatten da sogar irgendwie Connections hier, Seppo oder wie er heißt, ne? Dass die da irgendwie könnte jemand denken.
Ja, geil. Die haben ja auch, es gibt ja auch ein, zwei Fotos, wo vom KSK in OEF damals einer LBT Chestrick trägt.
Ja, krass. Ja, und aktuell geht ja die Entwicklung dahin, dass die, also auch der Infanterist mit dem, heißt das jetzt Mobast oder Gladius? Ich blicke nicht mehr
durch. Nee, Mobast müsste das sein.
Ja, ne? Dass da eben auch du sozusagen die Möglichkeit hast, das wie, also die Platten, also auf dem Plattenträger sozusagen ein Chestrick zu befestigen und das lose abzunehmen.
Das konnten wir schon mit dem Generation 5 Plattenträger.
Ja, also dass du auch so Clips drauf hattest.
Genau, also die ersten EGB Ausrüstungssätze waren noch mit dem One-Piece Lindnerhof Chestrick. Und sobald der Plattenträger kam, war das erstmal weg. Und mit dem Generation 5 System, also mit dem ganzen neuen Plattenträger, der dann gekommen ist, gab es auch das Chestrick, was du vorne auch öffnen konntest, aber mit Reißverschluss und einem Fastex-Clipper. Ja. Und da gibt es einen Zusatz für, dass du den quasi direkt auch mit dem mit dem Plattenträger verbinden kannst oder einzeln tragen kannst.
Genau.
Das ist dann bei uns schon gewesen, dass du da wieder eine Chestrick-Option bekommen hast.
Alter Vater. Geil.
Ja, ich guck mal kurz auf meine Liste, aber ich glaube, ich habe alles.
Du bist einfach ein geiler Listentyp. Ja.
Ja, das
Dienstbuch. Da machen wir eine Schleife dran. Wirklich, wirklich schön. Also das war ein schöner Ritt durch die Geschichte, durch die Entwicklung. Selber viel mitgenommen, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt schon wieder ultra auf Bilder, die du mir zuschickst. Ich versuche die sogar mal, muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Man kann das wohl auch im Podcast mit reinbringen, sodass man das gegebenenfalls auf dem direkt auf dem Bildschirm dann sehen kann. Probiere ich mal, ob das geht. Mhm. Nico, das hat richtig Spaß gemacht. Geil.
Ja, auf jeden Fall. War mal wieder schön geiler, nerdiger Gear Talk. Lange drauf gewartet mal wieder.
Geil. Also war richtig schön. Dann meine Abschlussfrage, warum hatten denn jetzt die Schutztruppen im Ersten Weltkrieg nur die rechte Seite des Hutes oben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage.
Ja,
aber
ganz ehrlich, ich glaube, die Begründung ist, weil die es geil fanden.
Der Style ist auf jeden Fall mit einem
Punkt. Optik ist da ein Ding und tatsächlich ist ja, die Frage kam ja von Lorenz, warum auch beim dezidierten Tropenhut nur rechts der Knopf. Ist das so? Ich dachte, er hat beide Seiten. Nee, aber ist nur rechts?
Oder? Nee, das ist nur rechts. Aber ich kenne das auch aus Vietnamzeit. Da sind die Hüte auch so, weil das auch noch durch Kolonialtruppen so ist. Ja. Und das zieht sich noch weiter zurück, weil das halt ja wirklich durch diese Musketen kommt mit dem Visieren, damit das nicht im Weg ist, weil die Hüte ja früher steif waren und aus Leder. Und dennoch durch das Zünden des Feuersteins bei diesem Steinschussgewehr, dass da nichts abfackelt vom Hut und so weiter. Also das ist ja ultra viel, was dann später irgendwann ja nur noch Style ist.
Und ich glaube, das ist es tatsächlich. Also dieses, ich hatte noch irgendwie so, ich dachte mir so, weißt du, so Grenadiermütze irgendwie, dass die Handgranaten werfen müssen, der Hut würde stören oder irgend so ein Scheiß, aber auch Quatsch. Aber ich glaube tatsächlich, ist es
Waffenhandhabung.
So, ja, irgendwas, ne? Also schon Rechtshänder würde ja Sinn ergeben, ne? Dass du die Masse ist Rechtshänder, dass man es nur
Und hier Schultern von Gewehr, weil du ja damals viel mit Befehlen gearbeitet hast, dass da nichts im Weg ist und weil das ja damals wirklich halt noch viel festere Hüte waren. Aber bin ganz ehrlich, ich habe niemanden gesehen, der so rumläuft. Es gibt natürlich Fotos die mit Leuten, die diesen einen Knopf da dran machen.
Ja, ja.
Aber im Leben nicht, ey. Das sieht immer...
Das Ding ist, ich finde ja... wie kann man denn in Tropenhut verkacken? Weißt du, bei der Besorgung. Wie kann man denn das ist ja der Inbegriff von cool. Weißt du, wenn du dir die alten Vietnam-Filme anguckst oder wenn du, keine Ahnung, hier wie bei Heartbreak Ridge, wenn, Clint Eastwood trägt ja wie so ein Cowboy-Hut an, das sieht ultra motherfucking geil aus, weißt du, weil ich den gesehen habe, wollte ich so einen Hut haben, so. Oder selbst wenn die Seals so den so flappig tragen, so aus dem Wasser kommen, das ist so ikonisch. Und was kriegen wir? So eine Zeltbahn mit Kopfausstülpung, willst du mich verarschen? Weil wieder einer im Sorgungsamt gesagt hat, ist doch klar, je breiter die Krempe, desto besser der Sonnenschutz. Ist ja logisch.
Ja.
Und dann auch mit dieser riesigen viel Stoff obendran. Also einfach Müll. Aber das Ding ist, jetzt mit dieser Geschichte habe ich mir überlegt, ey, ich besorge mir doch nochmal den dienstlichen Hut und mache nur diese Seite hoch, bügel mir die auch, weißt du, dass das so richtig krass aussieht, mache noch so eine Kokarde dran irgendwie, versteife den und jetzt wird was aus dem Regal geholt. Ich bin gespannt. Nico greift nach hinten, reißt alles ein, fällt, ja hier hat er seine Auswahl an Hüten.
Ey, das sind nicht alle, das sind hier die
Dienstlichen, ne?
Ja, hier der Gute. Wo ist er? Da.
Ah, ja.
Und den Knopf so tief gesetzt. Ey, das macht alles sowas von überhaupt keinen Sinn.
Ja.
So,
also wirklich.
Wie cool sehe ich aus? Und vor allem, wenn du den richtig über den Kopf ziehst.
Ja. Alter, du kannst ihn bis zu den Augenbrauen ziehen, ne?
Ja. Oh, übertrieben.
Ja.
Aber weißt du, was einfach wäre? Wenn man sich einfach beschwert und sagt, das ist von den Kolonialtruppen nachgemacht.
Ja, genau.
Das geht nicht.
Genau, wirklich so.
Ja. Und wir brauchen jetzt den in Vietnam-Style.
Ja, genau. Und schön auf einmal, ne?
mal das System mit den eigenen Waffen schlagen.
das wäre richtig. Okay, Nico, sehr, sehr schön. Hast du noch letzte Worte zu dem Thema oder allgemeiner Art, den du unserer Community mitgeben willst?
Ja, also wenn die Community unzufrieden ist und noch mehr Chestrick-Fragen hat, noch mehr Afghanistan, noch mehr, keine Ahnung was, ich habe keine Ahnung, dann haut immer raus damit.
Ja.
Ich gucke die Kommentare auch und wenn jemand mehr Bilder braucht, wie auch immer, einfach schreiben kann ich, also eigentlich habe ich in meiner Datenbank alles mögliche an Bildmaterial, das kann man da alles dann irgendwie noch mit reinkriegen, dass wir das Ganze auch noch ein bisschen mehr visualisieren können.
Das ist auch, weißt du, 9 von 10 Fallschirmjägern haben auch Datenbanken von Bildern und das sind sicher keine Ausrüstungsgegenstände. Aber Nico hieß so, ey, ich habe eine neue Festplatte. Alle so, oh geil, eine neue Festplatte, hast du geile Filme drauf. Ja. Hier, guck mal, das ist das Chestrick 76235 von dem. What? Yeah. Ey, wir machen eine Seite auf Gear Hub.
Weißt du? Ja, das wäre richtig geil. Mit Premium-Mitgliedschaft und so.
Genau, alles klar. Nico, dann vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ihr da draußen, geht raus, macht Dinge, bleibt prepared. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.